Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Es ist Montagmorgen, das muss man an der Stelle gleich mal sagen, wenn wir hier aufzeichnen. Und mir gegenüber sitzt virtuell mal wieder Kevin.
Moin, ne?
Heute ist der Tag, an dem Friseure wieder öffnen. Wie viel Uhr hast du deinen Termin?
Ja. Das Schöne ist, ich muss mir nie einen Termin machen, weil mein Friseur ohne Scheiß, ich gehe da rein, ich übertrete die Ladenschwelle und ich bin eine Viertelstunde später wieder draußen ohne Termin. Jedes Mal.
Sehr gut.
So aufs Neue. Und,
weil der keine Kunden hat und keiner da freiwillig reingeht und
du der Einzige bist. Machen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die das machen. Das ist auch wirklich, das erinnert mich mehr so an so einen osteuropäischen Militärdienst. Da wird aggressiv in so einer rostigen Schublade wieder rumgerüttelt und dann werden da die Scheren gesucht und es fliegt von links nach rechts und viele Stunden später bin ich draußen und es passt irgendwie jedes Mal wieder.
Kriegst du auch einen Einheitsschnitt dann eigentlich?
Da wird nicht groß geredet und so. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja keine Ahnung. Ich sage dann immer so, wie ich es gerne hätte und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die das auch wirklich so zu 100%
Habt ihr das interessiert überhaupt?
Ich glaube, die machen da so teilweise so, wie sie denken und so, dass ich mich nicht beschweren kann.
Ja, aber ist Messy Hair jetzt Look bei dir oder gehst du gleich hier nach der Aufzeichnung sofort los und machst 3 mm? Ach nee, das hättest du auch selber zu Hause machen können.
Nee, also bislang bin ich ja ganz gut mit selber und mit Freunden über die Runden gekommen. Ne, bisschen Seiten machen und so, aber wir haben nicht so eine Friseurschere, sondern nur so eine stumpfe Bastelschere und die kommt dann eben, also es reicht halt, um Pony und so zu kürzen, aber so wirklich durchdünnen oder so geht halt nicht, weil das zieht dann ganz schön. Ich hatte auch letztes Mal einfach, das hat 2 Stunden oder so gedauert, wie wir das gemacht haben, weil wenn man das nicht kann, dann dauert das einfach lange, weil, keine Ahnung, wenn das so ein Kumpel macht, der hat ja auch Schiss, dass er dich komplett verunstaltet. Und,
ja voll, Alter, ich würde es niemals machen, nein, du kannst mich,
Ich hatte richtig Kopfschmerzen davon, weil ich so den Nacken ganz anspannen musste. So aus.
Ja. Mach ich nicht. Allein die Tatsache, wenn du einmal falsch schneidest, hast du noch so ein Loch. So. Einer der Gründe, warum ich Glatze trage.
Ja.
Das kann ich selber machen, jeden Morgen. Nee, aber das heißt, wir befinden uns langsam auf dem ersten Schritt der Lockerung, was aber nichts daran ändert, dass wir trotzdem unseren Backspin-Podcast, glaube ich, ab jetzt nur noch in Videoform gegenüber sitzend, selbst wenn wir im gleichen Raum sitzen, mit Videokamera machen werde.
Weil sich das jetzt so eingespielt hat, ne? Sonst alles andere wäre nochmal wieder eine neue technische Herausforderung und so.
Ja, und sagen wir, wie es ist, ne? Ich meine, guck dir meinen grauen Bart an. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, mich immer ständig an neue Sachen zu gewöhnen und so. Das wäre in meinen Augen so jetzt auch ein bisschen zu viel verlangt von mir. So.
Ja.
Lass uns das mal, ich habe mich jetzt an das Setup gewöhnt, das ist ganz schön. Hier ist auch keiner, der mich voll quatscht. Ich sitze ja immer im Büro alleine mittlerweile. dass du dieses Distanz, die gefällt mir ganz gut. So.
Naja, jetzt weiß ich, warum dir das so gut gefällt, weil du alleine im Büro bist.
Ja, keiner kann mich ja voll quatschen, obwohl ich schon mitgekriegt habe, irgendein Teammitglied will ja heute Mittag ja noch rein drauf. Ich glaube, Martin muss ja auch irgendwas machen. Trotzdem bleiben wir in der Corona-Zeit immer noch auf dem Social Distancing und deswegen auch aus dieser Entfernung heraus unsere Diskussion allwöchentlich über das, was im Hip-Hop los ist. Und wir haben ja dadurch, dass wir jetzt Video auch bei YouTube machen, natürlich auch noch, also merke ich zumindest, oder habe ich das Gefühl aus eurem Feedback heraus. Redaktion ist übrigens wieder uns zugeschaltet. Ich habe hier quasi gleich noch eine Stimme im Ohr, die mir ein paar Sachen erzählen kann. Freue ich mich sehr drauf. Simon ist bei uns. Schön, dass du dabei bist. Ein bisschen Community-Feedback eingesammelt. Und ich muss sagen, die Thesen, die wir letzte Woche aufgestellt haben, die haben da schon so ihren ersten Effekt gehabt.
Safe.
Oder?
Was sagst du, Kevin? Ich habe auch recht viele Nachrichten bekommen. So, gerade von so Anfang 20-Jährigen, was so deren Klassiker sind, fand ich sehr interessant. Und auch ein ich glaube auch wirklich, dass es mit YouTube ein bisschen zusammenhängt. Natürlich haben wir ein bisschen umstrukturiert, aber dieses Feedback ist echt deutlich mehr nochmal geworden.
Ja, lass uns doch mal ein bisschen reingehen. Ne? Ich muss jetzt selber mal ganz kurz wieder die Formulierung meiner These im Detail mir nochmal kurz raussuchen, damit ich nichts Falsches sage. Aber wie war das Feedback? Also fangen wir, weißt du deine direkt, dann fangen wir damit an.
Also wir haben ja ein bisschen, deine These war, dass durch Streamingdienste auch ein bisschen die Klassiker verschwinden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja genau, ich will gerade keinen Fehler machen, an der Stelle bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Ich hatte alles mir hier aufgemacht und ich habe mir nur vergessen, die genaue Thesenformulierung. Simon, hast du die gerade griffbereit? Sonst gib mir
Simon, holt die raus.
Schnell. Ansonsten
auf jeden Fall wurden mir viele Mir kamen ein paar Nachrichten zu, in denen einige Alben immer wieder aufs Neue genannt worden sind, die für jüngere Hörer von uns Klassiker sind oder Klassiker werden könnten. Das fand ich auch ganz spannend, dass viele da noch eine Unterscheidung gemacht haben zwischen Klassiker und könnte Klassiker werden. Das heißt, sie sind immer noch im Reifeprozess. Da wurde unter anderem Y von Yesin genannt, Geist von Oji Kimo wurde sehr häufig bei mir genannt. Ansonsten.
Ich formuliere sie nochmal ganz kurz, damit wir sie jetzt ganz offiziell haben. Dadurch, dass das Modell Album verloren geht, verschwinden auch die Klassiker. So war die Formulierung meiner These.
Genau. Und wir haben dann dazu aufgerufen, uns mal zukommen zu lassen. Gerade von der, von den Generationen, die so mit Streaming fast schon aufgewachsen sind und gar nicht mehr so richtig diese physischen CDs oder physischen Erinnerungen zu Hause stehen haben an Klassiker, die sie sich mal geholt haben. Ja, wo war ich? True von Crow war häufig dabei. Die Materia-Alben zum Glück in die Zukunft, also die Reihe zum Glück in die Zukunft 1 und 2 waren häufig dabei, wurden mir genannt.
Habe ich auch alles gesehen. Das Interessante daran ist aber so ein kleines bisschen, ein paar Sachen. A, sind ein paar Alben davon auch schon fast 10 Jahre alt.
Kiox und Kummer auch.
Ja, das relativ kurzfristig. Mhm. Und B, es ist die, man merkt schon ganz klar, wenn ein Künstler, ich formuliere das mal so, von vordergründig für seine Musik auch den Anspruch hat, weniger einen Hit zu machen, sondern mehr einen Song mit Gehalt zu machen, dann landet es auf jeden Fall automatisch in diesen Klassiker-Ägiden. Denn der bei Crow True zu nennen, ist ja in der Wahrnehmung im Moment das Album, das für viele das Beste von ihm ist, aber auch das am wenigsten erfolgreichste.
Ja.
Aber das künstlerisch anspruchsvollste. Und ich glaube, das wird insgesamt ein spannender Prozess. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, und diese These hat natürlich auch eine gewisse Provokation, bin mir ziemlich sicher, dass es natürlich immer wieder Klassiker geben wird, dass der, dass, sagen wir mal so, der Anspruch daran, einen Klassiker zu machen, der wurde früher auch dadurch getrieben, dass du einfach ein krasses Album machen wolltest, weil alle Alben gemacht haben und du wolltest ein besseres Album machen als die anderen. Heute willst du einen geilen Hit haben.
Jetzt willst du die geilere Single haben.
Genau. Und dann in diesem Kontext versuchen hinzubekommen, ein geiles Album zu machen, ist ja nochmal ein anderer Schritt, weil du noch ein bisschen out of the box, wie es schon heißt, denkst, weil du gegen den Strom arbeiten willst und etwas machst, was A, gar nicht mehr ganz, vielleicht, also zeitgemäß ist jetzt das falsche Wort, aber nicht mehr ganz dem Strom entspricht oder dem Ziel von dem Gros der Künstler. Aber, und das ist natürlich auch das Schöne und deswegen behalte ich trotzdem immer dieser These, weil sie immer nicht schwierig ist, wenn man das Album beschützt, dann kriegt man auch Klassiker. Wenn man aber nicht in Alben denkt, dann gehen die Klassiker verloren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Generation jetzt, die 2020er Generation 2030 von den Alben denkt. Und wir werden welche haben, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, aber auch von Künstlern, die halt nicht in, keine Ahnung, der berühmten Shisha-Bar-Playlist stattfinden.
Also sagst du eher so out of the Deluxe-Box denken.
Ja, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich so. Du und deine These geht ja eigentlich auch ein bisschen in eine andere Richtung. Und du hattest nämlich gesagt, um ein Rapper für die Geschichtsbücher zu werden, musst du durch die alte Schule gehen.
Ja, das haben wir dann auch einige bisschen übel genommen, von wegen, habe ich zumindest gelesen in Kommentaren, von wegen so, ey, es braucht uns nur Träume und eine Vision. Und dann kannst du ein Rapper für die Geschichtsbücher werden. Und dass man, viele haben es so verstanden, dass man quasi, dass man die Hip-Hop-Kultur hochhalten muss und freestylen und auf Boom-Bap rappen muss, um das alles zu erlangen. Das meinte ich gar nicht unbedingt damit, sondern eher, dass man sich das anguckt, was die Pioniere in ihren jeweiligen Formen geschaffen haben. Ein Pionier, das können ja ganz unterschiedliche Leute sein. Das können Leute wie Torch sein, das kann aber auch ein Rin sein. Und wenn man sich aber dann anschaut, woran sich wiederum die Pioniere oder die deine Vorbilder orientiert haben, dann fängt man an zu diggen und dann fängt man an zu verstehen, warum Leute Dinge machen, wie sie machen. Und das ist etwas, das sollte man nicht verlieren, diesen Instinkt und diese Begierde, Wissbegierde. Und ich glaube auch ganz wichtig und auch elementares Bestandteil von Hip-Hop ist, live liefern zu können. Und das ist für mich mit die wichtigste oder das Wichtigste, wenn es darum geht, ein Künstler oder eine Künstlerin zu werden, die wirklich über Jahrzehnte lang erfolgreich sein kann.
glaube, das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist bei diesen Diskussionen, auch die da drum immer entstehen, dass wenn man von Legacy oder von Hip-Hop-Geschichte erzählt, dass alle sofort immer in irgendwelchen Elementen denken. Und ich bin ja quasi in so einem Fluss im Moment, dass ich bei all meiner Arbeit, die ich neben Maxwin gerade mache, diese Essenz davon, was Hip-Hop eigentlich ist, versuche neu zu definieren, so ein kleines bisschen, und sie ein bisschen aus diesem verstaubten Muster herauszuholen, ohne das Muster oder die Eckpfeiler von dem Ganzen dabei zu vergessen, was nämlich ein sehr, sehr wichtiger und dann aber auch schmaler Grat ist. Und für mich ist nicht, und deswegen stehe ich auch voll hinter deiner These, nicht darum geht, jetzt zu sagen, ja, du musst deshalb auch mal gefreestylt haben und du musst auch mal auf einer Jam aufgetreten sein, damit du verstehst, was
die Geschichte ist. Du musst die Dose immer im Rucksack haben.
Nee, das ist vollkommen egal. Aber es gibt halt immer noch einen klitzekleinen, aber feinen und aber auch dann deutlichen Unterschied dazwischen, ob du nun ein Popkünstler werden willst. Du willst coole Singen-Songs machen, du machst coole Hits und dann bist du ein Superstar. Oder du zählst dich zu einer Hip-Hop-Kultur dazu. Und ich glaube, wir sind gerade in einer sehr, sehr spannenden und entscheidenden Phase, wo ich das nicht per se irgendeinem Künstler absprechen oder zusprechen möchte, aber wo sich da etwas verändern wird. Mhm. So, und wo man ein bisschen darauf achtet, und das gehört dann zu Hip-Hop, dieses Respekt und ein bisschen Auge auf Legacy, dann bist du auf dem Weg in Geschichtsbücher, das sehe ich ganz genauso. Ob man das befolgt und ob man sich dem Ganzen dann irgendwie dazugehörig gefühlt, dann bist du nämlich Teil von dieser Hip-Hop-Kultur oder eben nicht. Und es ist vollkommen wertfrei. Wenn du es nicht bist, dann bist du es nicht. Dann bist du halt ein riesengroßer Popkünstler und dann wirst du Multimillionär und machst Pop-Hits. Aber es ist die Frage, ob du Hip-Hop bist. Ja. Das wird eine sehr interessante Frage.
Ich glaube auch, dass das eine Frage ist, zu der wir mehr oder weniger gleich auch noch kommen werden, wenn wir unsere neuen Thesen präsentieren, denn ich glaube, dass meine für ein bisschen Unruhe sorgen könnte in den Kommentarspalten, aber ja.
Ja, das finde ich aber sehr gut.
Jetzt müssen sich die Leute aber erstmal anhören, was ich überhaupt dazu sagen möchte.
Genau, meine ist richtig harmlos dagegen, aber die kam bei mir auch aus dem Effekt heraus, weil ich die Backspin-Playlist Thank Backspin is Friday gehört hatte. Aber ich würde sagen, Community-Feedback, wir nehmen das die nächsten Male noch ein bisschen mehr auf, werden auch versuchen, nochmal Zitate von euch mit reinzunehmen, dass wir mal vielleicht auch von euch die Antworten direkt mit diskutieren können. Danke erstmal dafür, dass ihr auf jeden Fall am Start seid. Ich habe auch tolle Nachrichten.
Ja, ich war auch echt krass, über welche richtig lange Nachrichten bekommen.
Genau, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich hab mit verschiedensten Personen, ich muss ganz kurz mal die Namen suchen, damit die sich einmal hier auch mal wirklich gewürdigt fühlen, weil ich sehr, sehr angetan davon war. So ein Joak hieß er irgendwie so, der hat ellenlang mit mir darüber gesprochen, dass er, der ist 17 Jahre alt und hat mir quasi erzählt, welche Klassiker, also für ihn schon Klassiker sind, und da waren so Sachen dabei, auch wie Statter für Peter Fox oder so, oder Russisch Roulette, also total divers in der Auswahl, und Döll und El Guni und Kummer und so, also richtig spannend, wie er das ausgedrückt hat, vor allen Dingen auch, weil er dann am Ende gesagt hat, dass sein großer Bruder natürlich so ein bisschen der Einfluss auf das Ganze ist, aber ich fand das total spannend, dass ein 17-Jähriger auch schon so vielseitig im Musikgeschmack war und ein bisschen konvers zu dem, was ich sonst im Markt sehe. So, und andersrum habe ich zum Beispiel, mit einer Kati mich ein bisschen auch länger darüber ausgetauscht. Die ganz süß meinte, sie hat am Ende die Sorge dafür hat, dass Quantität im Moment leider über Qualität steht und dass aber sie auch irgendwann ihren Kindern mitgeben möchte, wofür bestimmte Dinge stehen und so. Es war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Also gebt bitte mehr Feedback, ich freue mich da sehr drüber.
Ja, dito. Ich kann da eigentlich nur für dich sprechen und für uns.
Nächstes Mal bringt Kevin noch ein paar Zitate mit. Jetzt bringen wir erstmal ein paar Thesen mit. Ich glaube, ich fange mit meiner an, weil sie harmloser ist.
Ja, mach mal.
Und zwar erkläre ich kurz die Geschichte. Ich habe besagte Backspin-Playlist zum Freitag mir durchgehört und bin auf einen Song gestoßen. Und ich glaube, ich habe es zwischendurch auch nochmal irgendwo gehabt, aber richtig bewusst wurde es mir bei der neuen Single von Yoshimitsu, der einen Song gemacht hat, der hieß Ja, bin ich, der vom Soundbild, auch von der Art einfach auch ein bisschen anders klang als das, was er so in den Wochen davor rausgebracht hat, zumindest so nach meinem subjektiven Wahrnehmen, und ziemlich offensiv mit Vocal Cuts gearbeitet hat.
Okay.
Was mich total überrascht hat, weil ich in das Bild dass er vorher von sich und seiner Mucke gezeichnet hat, der klassische Vocal Cut, so Dendemann, Rabauke-esk, überhaupt nicht reinpassen würde. Und deshalb habe ich die ganz simple These aufgestellt, und das wäre auch wieder etwas, was über die Generationen greift. Irgendwie so Vocal Cuts kommen nie aus der Mode und sie werden immer, das ist jetzt schon der Zusatz jetzt, und sie werden immer Herzen erfrischen. So. Also.
Würde ich direkt so unterschreiben. Glaube
ich. Das ist doch geil, oder? Also Mann, ich komme aus den 90ern, da gehörte das zum guten Ton. Wenn du keinen guten Vocal Cut hast, dann war das einfach kacke. Und ja, 1-2, Dendemann, Rabauke haben quasi das Game nochmal auf ein Next Level gehoben. Auch Blumentopf früher, wie gesagt, voll 90er, 2000er Wende und so, sehr, sehr viel davon. Und dann war es zwischendurch immer, oder wurde es immer weniger und hat immer so ein bisschen so das Gefühl von Angestaubtheit oder von, das ist zu viel Yo-Yo-Yo Hip-Hop. Und trotzdem ist es immer wieder überall aufgetaucht. Auf einmal auch auf irgendwelchen Straßenrap-CDs. Ich glaube sogar selbst Bushido und Agro Berlin haben immer irgendwann damit gearbeitet. Und ich weiß eigentlich auch, also ich hoffe, die Faszination, Kevin, das kannst du immer sagen, für dich ist eine ähnliche wie für mich, aber ich finde es einfach so geil, weil es wie so eine Reminiszenz, wie so eine Huldigung von irgendeiner geilen Zeile ist und sie klingt dann nochmal wieder geiler. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Und vor allen Dingen ist es ja auch etwas, was sich jetzt so mittlerweile durch verschiedene Subgenres schiebt. Also egal, also man geht jetzt natürlich so vom klassischen irgendwie 90 ppm oder Boom Bap oder Golden Era aus, wo dann so die Vocal Cuts ausgepackt werden.
Ja,
aber
genau.
Das gibt's natürlich auch, wenn man irgendwie an neuere Sachen denkt. Also wenn ich mir jetzt, also ich habe jetzt in der Vergangenheit häufiger so Pop Smoke Vocal Samples gehört, oder wenn wir an deine Hausaufgabe von letzter Woche denken, Alpha Mob, was ich dir gezeigt habe, diese ganzen Memphis Sachen, die strotzen ja nur so vor Vocal Samples, die dann nochmal gechoppt und gescrewt und so runter verlangsamt worden sind, aber sie sind ja überall da und werden ja auch sehr krass benutzt. Also ich möchte nicht wissen, wie häufig 3-6 Mafia dafür herhalten mussten. So für Vocal Cuts. Aber ich finde es geil. Es ist irgendwie immer wieder ein Stück Nostalgie dabei. Wenn man es kennt, dann freut man sich halt immer direkt.
Genau das. Und wenn du es nicht richtig zuordnen kannst, dann es zu finden, ist halt auch irgendwie ganz geil.
Es ist so ein Easter Egg.
Ja, genau. Und ich merke es auch gerade im Classic Rap sehr viel, dass ich dadurch Songs immer wieder neu entdeckt habe oder nochmal für mich, weil ich durch den Vocal Cut wieder quasi auf andere Songs gestoßen bin. Und die kleine Randnotiz ist dabei ja auch immer, dass es ja dann immer noch eine DJ-Sache ist. Und ich mich sehr darüber freue, dass dadurch auch bis heute immer noch dem DJ dann zumindest an der Stelle noch ein kleines bisschen der Raum gegeben wird, dass er nochmal zeigen kann, was er kann. Da bin ich wieder ein bisschen Hip-Hop-klassisch, aber ich freue mich halt sehr darüber. Und ich bin bei jedem Künstler sehr dankbar dafür, wenn er diese kleine Ehrerbietung aufzeigt. So formuliere ich es mal so.
Ich bin ein Fan von Hooks aus Vocal Cuts.
Ja, auch stark. Deswegen war auch der Yoshimitsu-Song, der hat mir gut gefallen. Also logischerweise hat er dadurch für mich nochmal irgendwie eine andere Griffigkeit bekommen. Und so.
Also aber wenn ihr Nikos Aufmerksamkeit wollt,
ganz einfach, macht einfach 100 Vocal Cuts da rein. Genau. Auch wenn ein Newcomer, wenn ihr mir irgendwas schickt, wenn da nicht am Anfang gleich zwei Vocal Cuts sind von Sachen, die ich kenne, kann ich gleich löschen die Nachricht.
Auf Kassette bitte auch dann zu Nico.
Ja, genau. Aber hier, mein Tape Deck ist hier hinter mir. Da kann es rein. Apropos löschen, ist die Frage, ob du dich jetzt nach deiner These nächste Woche aus dem Internet löschen musst. Oder?
Oh ja, ich werde ja schon sehen. Wir posten die Thesen ja immer bei uns auf den Social Media Plattformen. Einfach nur so, wie die These heißt, ohne Kontext, ohne dass man uns dazu hört, wie wir darüber reden. Und ich glaube, ich werde da ein paar Kommentare anlocken, zumindest so wie ich das jetzt am Wochenende schon beobachtet habe, wird zu sein. Meine These lautet nämlich, wer das Shirin David und Haftbefehl-Feature hatet, blockiert die Weiterentwicklung von Deutschrap.
Steile These. Erzähl.
Ich hätte sie sicherlich auch milder formulieren können, aber
Nese.
Was soll's.
Ich gebe kurz die 2 Cent Input, die ich auch davon wahrgenommen habe. Beide veröffentlichen das Feature voneinander. Bei Shirin in ihren Kommentarspalten weitestgehend, oh krass, juhu, Haftbefehl. Bei Haftbefehl, okay, jetzt hast du Zitat richtig reingeschissen, glaube ich, mit den meisten Likes und so.
Ja, ich kann mal die Kommentare durchgehen, die so bei Haftbefehl die meisten Likes bekommen haben oder so sich am häufigsten überschnitten haben, so rein inhaltlich, wenn man es so sehen möchte. Und zwar war das jetzt hast du richtig reingeschissen, ich kriege einen Anfall, er bringt Song mit Plastik, absolut den Respekt verloren. Wenn sie für ihn die Bitch in dem Musikvideo spielt, wäre er King. Diese Fakebots auf Instagram haben mehr Style und Würde als Shirin David. Haftbefehl, wir haben jetzt nicht 15 Jahre gewartet auf dein Album, damit du mit Shirin David um die Ecke kommst.
Ja, das ist krass. Das kann man an der Stelle auch nochmal ein kleines bisschen auseinandernehmen. Ich finde dieses mit Shirin im Video von Haftbefehl und so total, das ist ja nichts anderes als nochmal ein Hinweis darauf, dass, okay, Shindy hat es nicht geschafft, wenn du es schaffst, dann bist du King. So genau. Ein absurder Quatsch.
Shindy hat es nicht geschafft, dieses freche Mädchen zu zähmen, so jetzt musst du ran, King Haftbefehl. Was ist das für eine rückschrittliche Denke? Das ist krank.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaub aber insofern, da steckt schon ziemlich viel drin, denn natürlich ist da auch eine Kontroverse rund um Shirin David drin, der da ja hier mit Plastik also sehr viel vorgeworfen wird, was ich immer nur in Teilen nachvollziehen kann. Wenn man sich die Entwicklung weltweit und auch in Deutschland anguckt. So, Diskussion genau. Darüber, ob jetzt jemand deinen Text selber geschrieben hat oder nicht, die haben wir in Deutschland seit über 20 Jahren. Weil sie jetzt aber eine Frau ist und auch noch dabei besonders sich extrovertiert und ziemlich selbstbewusst positioniert, à la Nicki Minaj oder Cardi B, sorgt es natürlich für doppelt viel Sprengstoff und alle können nicht damit umgehen. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen albern daran. Ich finde es hochfaszinierend und auch sehr, sehr stark, wie sie es macht, wie sie sich positioniert. Sie kann auch einfach sehr gut performen. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Im Gesamtpaket sieht das, es ist alles unheimlich krass stimmig. Es ist halt zu perfekt und zu glatt, um irgendwie rauer Haftbefehl, Frankfurt, Bahnhofsviertel Rap zu sein. Das ist auch schon klar. Also da, das wäre so die Sänfte, so à la Mariah Carey, I don't do stairs. So geht sie da quasi durch Deutschrap gerade durch. Und deswegen kann ich auch natürlich den Frust von Haftbefehl-Fans auch irgendwo verstehen. So, wenn aber die sagen, das passt dann nicht zu uns. Das ist so, kannst auch, keine Ahnung, Helene Fischer als Feature nehmen. Finde ich aber der Konstellation ungerecht. Deswegen stehe ich sogar eher bei deiner These.
Ja, das ist aber auch der Punkt. Denn wie du es gerade schon gesagt hast, vielen geht's da, also wenn die paar wenige, die das sogar mit Argumenten untermauert haben, was sie denn überhaupt gegen dieses Feature auszusetzen haben, war genauso, hey, sie ist ein Produkt, sie wurde von der Plattenindustrie quasi künstlich hochgepusht auf das Level, auf dem sie ist, so, und wir verbinden sie einfach nicht mit der roughen Musik, die Haftbefehl macht. Okay, das kann man ja irgendwo nachvollziehen, aber das Ding ist, viele der Rapper, die in einem Dunstkreis von Haftbefehl finden, sind auch sicherlich, haben auch profitiert davon, dass sie von Major-Labels gepusht worden sind und sind jetzt da, wo sie sind. Und sie kennen den Song ja nicht. Und ich habe vorsichtshalber gestern nochmal nachgefragt, ich habe den Song gehört und ich weiß, was darauf passieren wird. Ich darf leider nicht darauf eingehen, wie er strukturiert ist.
Jetzt machst du wieder einen auf, ich habe die Sachen schon gehört. Ne?
Ja, nee, aber okay. Ich kenne den Song und ich weiß, wie meine erste Reaktion darauf war.
Sag mal, kennst du den Song, Kevin? Sag doch mal.
Und
ist der nicht auch geleakt, oder Simon? Sag mal, haben wir nicht in der Recherche was gehabt?
Ich kann da hole ich gleich noch zu aus. Okay. Und er hat bei mir sehr positive Erinnerungen hinterlassen. Ich habe ihn nur einmal gehört, das war in der Listening-Session. Und ich fand's krass. Ich kann da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber der Song heißt ja Conan X Xenia. Das wissen wir schon. Und wenn man jetzt so ein bisschen Recherche anstellt und bei YouTube mal Haftbefehl und Conan eingibt, dann kommt man ziemlich schnell auf eine Hörprobe aus dem Jahr 2019, die damals von, ich glaube, Millionär war es unter anderem, gepostet worden ist in seiner Instagram-Story. Das war so eine Zeit, da wurden hier und da mal so Haftbefehl-Songs, die nicht veröffentlicht sind, geleakt.
Und quasi so ein bisschen der Meute ein bisschen was zum Fraß vorgeworfen, damit sie wieder Hoffnung hat.
Und da gab es auch so einen einminütigen Ausschnitt aus dem Song Conan der Barbar von Haftbefehl. Und der Song war sich, ne, ist alles ein paar Wochen her, ein paar Monate her, ich kann mich nicht mehr recht erinnern, aber der war dem sehr, sehr ähnlich von dem Song, den ich dann letztendlich auch gehört habe. Jetzt heißt der Song aber Conan X Xenia, was sich so halbwegs auf Conan der Barbar reimt, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Hook nochmal geändert worden ist, ich also die aktuelle Version gar nicht kenne. Und wenn das alles so stimmt, wie das geleakt worden ist, dann wäre eigentlich Manuelsen auf dem Song gewesen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, möchte ich ein lang ersehntes Haftbefehl-Album haben, was ich richtig spannend finde und interessant finde, was Haftbefehl macht, weil er auch immer für Fortschritt steht und etwas, der sich Gedanken macht darum, wie er klingt, was er sagt, und möchte darauf Haftbefehl Manuelsen haben, eine alterprobte Kombination, von der man weiß, wie sie ungefähr klingt und was so los ist. Manuelsen aber jemand ist, der in den letzten Jahren eher durch Interviews und Aktionen so im Gespräch war, aber deutlich weniger durch Musik, was jetzt erstmal gar nicht wertend sein soll, aber ich weiß
mehr ungefähr, durch Pauschalurlaube.
Ja, ich weiß ungefähr, was ich erwarten kann, wenn Manuelsen Part kommt. Entweder wird gesungen oder gerappt und so. Was aber passiert, wenn Haftbefehl und Shirin David zusammenarbeiten, das kann ich dir nicht sagen. Und das finde ich schon mal geil. Und beide sind in einer Position, in der sie so ein bisschen über Deutschrap schweben. Haftbefehl hat gefühlt wenig Berührungspunkte mit dem, was im Alltag von Deutschrap passiert. Der schwebt so ein bisschen darüber. Der ist unantastbar. Der meldet sich mal zu Wort, aber nie wirklich. Der hat mit diesen ganzen Beef-Geschichten, was so auf YouTube dann passiert, hat er nichts zu tun. Der hat mit Insta-Stories nichts zu tun. Der hat mit Insta-Live nichts zu tun. Der macht sein Ding, alle 3-4 Jahre ein Album, wo du auch nie weißt, was jetzt vielleicht sein letztes, keine Ahnung. Und Shirin ähnlich. Sie verteidigt sich hier und da, wenn sie von jemandem wie Shindy irgendwie angeflaumt wird. So, dann wehrt sie sich. Und das hat dann natürlich auch Unterhaltungswert. Aber sie, bisschen ähnlich wie er, schwebt sie auch so über den Ding. Und wenn dann die beiden auf dem Level aufeinander treffen, dann ist das für mich in erster Linie erstmal ein Move. So, das, was man in Amerika feiert, wenn solche Leute aufeinander prallen, weil es einfach sehr interessant ist, weil man nicht weiß, was passiert. Und hier wird es direkt einfach zerpflückt, weil ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass man generell noch nicht auf... ich merke sowas auch immer, wenn wir zum Beispiel Bad Moms J oder so bei uns posten, so eine gewisse Attitude bei weiblichen Rappern löst bei vielen Deutschrap-Fans irgendwie so eine Reflex- oder Abwehrhaltung aus, und ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Es darf nicht zu selbstbewusst sein, sonst wird es für sie immer ein bisschen unangenehm, und das ist vielleicht auch genau das, was da, womit da gespielt wird, was aber dann in meinen Augen auch der richtige Weg ist. Es gibt einen kleinen Hint zur Hausaufgabe, über die wir nachher sprechen, wo ich eine Hausaufgabe mitbekommen habe, die für einen Künstler, der auch zu einem Zeitpunkt seiner Karriere darum kämpfen musste, für das, was er macht, nicht akzeptiert worden zu sein, auf einem sehr hohen Level. Und das, glaube, das gehört auch immer ein kleines bisschen dazu. Die Nuance ist halt so ein bisschen, sind die Künstler und die mit dem oder das, was da insgesamt passiert, ist es echt? Also spürt man auf beiden Seiten, dass es echt ist, oder ist es eine Geschäftsbeziehung? Und ich finde, das findest du erst über die Zeit heraus.
Ja.
Es gibt ja auch, die ganzen Feature-Kombinationen, die in letzter Zeit Loredana mit Nura und mit Juju war nicht genau, und jetzt mit Kapi und so, das ist so, die machen diese ganzen Königshochzeiten gerade in jeder Form, jeder mit jedem, überall, alle sind sie clever und smart. Und man wird herausfinden müssen, ob das jetzt das gleiche nochmal in grün ist oder ob es noch die Haftbefehl-Extranote gibt, dass es da quasi auch noch das Trademark von Du bist echt danach gibt. So quasi wie das Haftbefehl-Siegel, das sonst bisher jede seiner Feature-Gäste bekommen hat, spätestens.
So, ich weiß jetzt aber zum Beispiel nicht, wie so, wenn du irgendein Feature mit einem Ami hast, weißt du, ob das dann näher beieinander ist. So, also ein eingekauftes US-Feature. So, ob das dann ein persönlicheres Feature ist, was näher auf einer Ebene passiert. So,
ne? Ja, wir haben ja bei Album des Monats UFO gesprochen. UFO Future hat wahrscheinlich mehr Gehalt als manche andere US-Rap-Deutsche-Feature.
So ein 15 Jahre altes eingekauftes Smith & Wesson Feature.
Ja, genau. Ja. Dann schick mir die Spuren, Bruder.
Genau.
Ich weiß es nicht.
From New York to Berlin. Aber letzter Punkt noch. Und dann können wir gerne weitermachen. Guck mal, wenn du dir zum Beispiel Modus Mio anguckst, ich glaube, die größte Deutschrap-Playlist, die ganz streng nach Algorithmen funktioniert. Wenn ein Song sich nicht gut klickt, gerade in den ersten Positionen, dann wandert er weiter nach unten in der Playlist, so bis er gar nicht mehr geklickt wird und dann fliegt er irgendwann raus. Wenn Songs von ein bisschen weiter unten in der Playlist sich gut klicken, verhältnismäßig für die Position, in der sie sind, dann wandern sie weiter nach oben. Ganz einfach, damit man den Hörer bei der Stange hält, so damit man in dieser Playlist bleibt. Shirin David ist mit ihrer neuen Single, glaube ich, auf der 4. Position in dieser Playlist. 5. Position.
Mhm. Kann sein.
Und wenn ich mir so unsere Playlist angucke und auch die Hörer von unserem Podcast, die Statistiken, dann sehe ich 70-80% männlich. Und das wird bei Modus Mio, da lege ich meine Hand für ins Feuer, sehr, sehr ähnlich aussehen. Und wenn Shirin David so weit da oben ist und da auch bleibt in dieser Position, dann bedeutet das, sie wird geklickt. Andernfalls würde die Playlist weniger gespielt werden, Spotify würde weniger Geld verdienen oder Geld verlieren, je nachdem, wie man sieht. Und sie würde da verschwinden aus dieser Position. Aber dann muss es ja gut funktionieren und sie muss gespielt werden von genau dieser Zielgruppe, die ein Haftbefehl auch hat. Dementsprechend
an der
muss
Stelle
es da
würde
ja
ich,
Überschneidung geben.
Ja, an der Stelle würde ich ein kleines bisschen eingreifen wollen, weil
Haftbefehl nicht der typische Modus Mio-Hörer ist.
Genau, der Haftbefehl-Hörer ist nicht Modus Mio-Hörer und Modus Mio-Playlist an sich hat jetzt nicht mehr ganz so viel, glaube ich, damit zu tun, dass es da um...
Ging nicht um die Playlist an sich, sondern eher so um...
Ja, aber damit auch die Position und die Hörerschaft, das meine ich.
Ja.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da wahrscheinlich noch der männlich-weibliche Anteil wahrscheinlich noch ein bisschen anderer sein wird, weil es das nichts weiter ist als eine riesengroße Pop-Playlist, wie jeder andere auch, wo es weniger darum geht, dass du Bezug zu den Künstlern hast, sondern vielmehr zu guter Musik. Und ich glaube, dadurch schwächt sich das, was auch Negatives in den Kommentaren steht, so ein bisschen ab, dass es nicht automatisch deckungsgleich mit dem ist, was Modus Mio-Hörer sind.
Ja.
Ich bin aber gespannt auf das, was passiert, so was die Leute dazu sagen werden und vor allen Dingen auch, wie das Feature klingen wird. Denn nächste Folge haben wir es gehört und dann können wir mal gucken, ob es eventuell auch dein Song der Woche ist. Oder ob irgendwas passiert ist, was wir in unsere nächste Rubrik packen können, in die News. Nachdem wir eben in der These so ein bisschen mit Shirin und Haft darüber gesprochen haben, dass da vielleicht auch ein sehr smarter Move dahinter stecken könnte, das Ganze zu machen, ist der Godfather of the Move im Hip-Hop mit dem neuen Mixtape, wenn das noch so heißt, in einer neuen Playlist. Nee, das auch nicht. Aber irgendwas Releasehaften auf jeden Fall rausgekommen. Drake.
Tape.
Wie geht's dir eigentlich so als Drake-Jünger? Also, das ist ja offensichtlich nicht in den Releases gelandet. Bei mir auch nicht. Aber was war denn so dein Gefühl und dein Eindruck, als du es mitgekriegt hast und gehört hast?
Also, ich fand's. Ich habe mich gefreut, dass er das mal wieder so einfach gemacht hat. Dass er einfach so ein Release aus dem Nichts. Halt raushaut, was halt auch nur sehr wenige Leute machen können. Also zumindest, also können alle machen, aber einen Impact hat es nur bei sehr wenigen Leuten. In Deutschland hat sich das ja auch noch nicht so wirklich jemand getraut, auf diesem Level. Das finde ich immer spannend. Das Ding ist, irgendwie ist so ein bisschen der Druck raus bei Drake. Also die Jahre, wo ich dann wirklich jedes Release gehört habe, nebenbei Genius offen und die Texte mitgelesen und direkt am Start war, sind irgendwie so ein bisschen vorbei. Das so die Zeit,
du wirst auch älter, ne?
Ja, aber so die Zeit, wo einfach jeder Song von ihm einfach brachial getroffen hat. So, aber also auch jeder Albumsong jetzt. Ich habe gestern das Tape durchgeskippt und finde ein paar Sachen natürlich ganz geil. Viele Sachen kannte man auch schon. Ich glaube, 4, 5, 6 Singles kennt man schon. Und sind auf jeden Fall so 3, 4 Songs dabei, die mir krass zusagen. Positiv finde ich auch, dass er mal wieder Leute supportet, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, die so für Drakes Verhältnisse kleine Streaming-Zahlen haben, so um die 500.000 bis 1, 2, 3 Millionen Streams auf ihre Projekte. Einer hat also auch erst 2 Songs raus.
So Indie also quasi.
Genau, er hat zum Beispiel Sosa Geek dabei und andere, auch mal wieder Künstler so aus London, also diese UK-Connection zwischen ihm bleibt, also zwischen Kanada und London bleibt erhalten durch Drake und ja, OZ vertreten, glaube ich, mit 3 Beats, ist ein stabiles Drake-Tape, aber so ein paar Sachen gefallen mir irgendwie nicht, so ein bisschen Larifari, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an Drake, Das wird die Zeit zeigen, aber...
Ich habe es mir einmal komplett durchgehört und es hat mich über die Zeit so ein bisschen verloren und es fehlte, vielleicht ist das auch der Effekt, es fehlte die Peaks, es fehlten für mich die Peaks. Ich ertappe mich selber dabei, dass wenn ich ihm zuhöre oder wenn ich Sachen von ihm höre, die ganze Zeit darauf warte, dass der nächste Banger kommt und wenn der Banger nicht kommt, dann kommt der nächste solide Song und der nächste und dann ist irgendwann so, ja, eigentlich muss jetzt wieder der Superhit kommen. Warum kommt denn kein Superhit?
Also, wir tun ja so, als wäre Tusi Slide nicht drauf.
Aber. Ja, aber das ist ja am Anfang. So, und dann verliert sich so hinten raus ein bisschen. So habe ich es beim Hören. Ja. Ich werde es mir nochmal anhören, aber auch schon Bekanntes und so, es hatte nicht so wirklich den Effekt. Das Einzige,
aber es heißt was ja auch Darklane Demo-Tapes. Demo-Tapes, genau. Ist es halt wahrscheinlich Songs. Viele wurden auch schon geleakt, einige hat er schon auf Insta im Livestream selber gespielt. Und
sagen wir, wie es ist, Resteverwertung, weil der eigentliche Hit kommt im Sommer, da kommt nämlich das Studioalbum.
Genau, er hat ja auch mit Veröffentlichung des Tapes sein Album angekündigt für Sommer. Und wenn dann Tusi Slide nicht auf diesem Album ist, sondern auf diesem Tape, dann können wir uns alle mal anschnallen, denke ich mal. Da wird er wohl, der mittlerweile ein bisschen Erfahrung mit Hits, dann wird er da bestimmt noch was in der Hinterhand haben. Aber mir gefallen so Sachen wie Chicago Freestyle, When to Say When, Losses. So, das ist so der Drake, den ich mir am liebsten gebe. Der nachdenkliche, philosophische Drake, der nachts um 4 mit seinem Privatjet über Europa fliegt und den Notizblock ausholt und seine Raps niederschreibt.
Genau, irgendwo, wo er gerade ist. kurze Frage in die Redaktion. Auf welcher Position der aktuellen Forbes-Liste ist denn Drake aufgelistet? Ja, gut.
Ja, da guckt sie mal nach. Ich gehe davon aus, dass du auf Kanye West zu sprechen kommen möchtest.
Oh, mach doch die Überleitung nicht gleich so plump. Du kannst das smoother machen. Du kannst übernehmen. Du musst nicht nochmal so betonen das Thema, sondern du kannst dann direkt reinsliden. Da müssen wir noch ein bisschen dran üben.
Ich wollte diese Stille hier überbrücken, wo Simon hier gerade an der Suche ist.
Ja, vor allem, ich glaube, wir sind ja dann, da kann man auch mal erzählen, wir sind ja hier redaktionell auch mit der Redaktion verbunden, die, glaube ich, auch technisch quasi der Herausforderung versucht, Herr zu werden, mit uns zu reden. das siehst du, da kommt nämlich die Info. Genau, Platz 25 Celebrity List. Auf jeden Fall ist er nicht Milliardär geworden. Und also mal ganz ehrlich, Kevin, stell dir mal vor, du hast in deiner Karriere viel gemacht, du hast nicht alle Latten am Zaun, sagen wir, wie es ist, und du hast aber viel Geld verdient. Würdest du dann auch noch anfangen, mit der Forbes-Liste darüber zu diskutieren, ob du jetzt Milliardär bist oder nicht? Wenn du einen Schatten hast, gehört es dazu, oder?
Ja, ich glaube, manchmal machst du auch einfach Dinge, weil...
Du es kannst.
Ja. Und weil es egal ist mittlerweile. Alles egal.
Fassen wir zusammen.
Ja, möchtest du das machen? Ich kann aber auch das nochmal überfliegen. Das Ding ist...
Ja, Kanye West hat ein Problem mit der Forbes. Also Forbes ist das Magazin, das jedes Jahr die reichsten Menschen der Welt zusammenstellt und Bescheid sagt, wer hat wie viel Geld verdient. Und das machen ja dann gerne auch in Deutschland ab und zu irgendwelche kleineren Hip-Hop-Seiten, die mal ausrechnen, wie viel Geld dann ein deutscher Rapper angeblich schon hat, indem sie willkürlich irgendwelche Zahlen sich zusammendichten.
Geil finde ich es immer, wenn so Rapper irgendwie Urteile posten, dass sie zu Tagessätzen verurteilt worden sind von so und so viel 100 oder 1000 Euro und dann werden die Tagessätze auf das Einkommen hochgerechnet und dann auf das Jahr und dann die letzten 10 Jahre und dann hat man den Kontostand. Dann rechnet man vielleicht nochmal ein Auto ab, das irgendwo gepostet worden ist.
Wollte ich gerade sagen, man gibt ja grundsätzlich nie Geld aus, deswegen ist das ja gut und sehr wichtig. Ja. Also schon ein bisschen albern, aber die Forbes-Liste ist da schon ein bisschen genauer in der Arbeit, wie sie es machen. Und die haben beim letzten Mal Kanye West nicht so positioniert, wie er es haben wollte, was dazu geführt hat, dass er die ganze Zeit rumgemeckert hat, weil sie sein Vermögen zu niedrig eingeschätzt haben. Dann hat er angefangen, mit den Jungs rumzudiskutieren. Und jetzt in der neuen, er hat Forbes angeschrieben, hat gesagt, ey Jungs, das ist alles kacke, ich bin Milliardär und ihr schreibt das gar nicht. Dann haben sie gesagt, wir versichern dir, wir beobachten dich genau, wenn du es schaffst, Milliardär zu werden, bist du der Erste, der es erfährt. Sehr, sehr guter Move übrigens auch. Und dann haben sie jetzt in der aktuellen Liste ihn auf 1,3 Milliarden geschätzt. Das heißt, er hat es endlich hingekriegt. So.
Geil.
Eigentlich damit auch schon durch. Also eigentlich Kani ist es gar nicht.
Angekündigt, seinen Namen vielleicht zu ändern in Christian Genius Billionaire Kanye West, damit wirklich jeder weiß.
Ja, er ist Christ, er ist ein Genie und er ist Milliardär. Ja, soll er gerne machen. Ach ja, und übrigens, die Präsidentschaftskandidatur für 2024 ist immer noch im Raum. Ich finde es einfach nur absurd. Ich finde es wirklich einfach nur absurd. Und es zeigt eigentlich auch traurigerweise, dass dieser Künstler ein bisschen vom Weg abgekommen ist, dass er sich zu viel mit solcher Scheiße auseinandersetzt im Moment. Das tut mir ein bisschen weh.
Ja, es tut ein bisschen weh, es nimmt ihm ein bisschen den Status, es lässt auch immer wieder diese Gerüchte, die er ja dann, also was heißt Gerüchte, er hat ja selbst mal von sich gesagt, er sei bipolar, wobei man auch nie so wirklich wusste, was ist da jetzt dahinter, ist es so Kanye-Gerede oder nicht, in jedem Fall, besorgniserregend, immer mal wieder zwischendurch.
Ja, absolut. Und dabei kratzt er damit schon, finde ich, also nicht nur ich selber, das in allgegenwärtig sehr am Legendenstatus, was ja schon gefährlich ist. Den haben in Deutschland auch verschiedenste Künstler sich über die Zeit aufgebaut. Einer davon zelebriert quasi diesen in einer Dokumentation, die auf Backspin TV veröffentlicht wurde.
Du meinst sicherlich. Ich werde es dir nicht wieder vorwegnehmen. Mach weiter.
Nee, mach weiter. Du kannst ja gerne einsteigen.
Du meinst sicherlich den letzten seiner Art.
Genau das.
So wurde er betitelt, DJ Style Wars. Ich hab die Doku noch nicht komplett angeguckt. Ich hab mir da so Ausschnitte raus angesehen.
Und was war so dein erster Eindruck?
Dass sie sehr geschmackvoll und stilvoll gemacht worden ist, auf jeden Fall. Also sie ist ja bei uns veröffentlicht. Ich glaube, wir haben sie nicht produziert, wenn ich das...
Nein, genau. Das müssen wir an dieser Stelle kurz erklären. Produziert wurde der von Jonas Sammeleger, Visual Arts, S-J-S-E-V-A. Findet ihr in den Credits auch. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich es hier nicht falsch mache. G-Shock, die Kollegen von G-Shock haben das ganze Projekt auch betreut. Und es ist in sich immer eine unheimlich werthaltige und in meinen Augen auch wichtige Dokumentation, denn sie gibt einmal über eine Stunde einen Einblick in den letzten seiner Art, DJ Star Wars, das war mal DJ ist an dieser Stelle bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine, und es erklärt so ein bisschen den Weg von ihm und bis heute ist er, ich glaube, einer der respektiertesten DJs dieses Landes, auch weltweit, und hat durch seine Arbeit halt auch immer dafür gesorgt, dass das Hip-Hop-Kultur an der richtigen Stelle hochgehalten wird. Und deswegen ist er auch zu Recht der Letzte seiner Art. Weil er nämlich auf der anderen Seite, es gibt ein großes Backspin-TV-Interview, das ich mit ihm geführt habe, zu dem letzten Release, den er hatte, ich glaube, letztes Jahr war das, wo er, wenn man sich länger mit ihm unterhält, auch klar wird, dass er aber trotzdem nicht jetzt irgendwie ein rückwärtsgewandter Hip-Hop-Purist ist, dem es nur darum geht, in der Vergangenheit zu leben, sondern der auch heute sehr offen und progressiv allem Neuen gegenüber ist und dabei trotzdem sehr viel Wert darauf legt, dass die Würde und Ehre des DJs immer hochgehalten wird. Unheimlich wichtig finde ich diesen ganzen Film. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir das in Kooperation dann bei uns veröffentlichen konnten, dass wir im Zweifel dann natürlich auch unsere Reichweite mit reinwerfen konnten, damit die Leute sich es angucken und es mitkriegen, denn dazu ist das Ding zu gut und hochwertig. Und ich lege es dir echt ans Herz, dass du dir dann mal, genau wie ihr da draußen alle, mal die Stunde nehmt und mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgt. Und selbst wenn ihr noch nicht so viel mit DJ Star Wars zu tun habt, schaut es euch an. Und dann werdet ihr vielleicht ein kleines bisschen mehr von dem verstehen, was die Leute alles
sagen. Jonas Sammeleger, so heißt er.
Dankeschön. Ja, genau, habe ich vorhin schon eben versucht einmal zu sagen, aber da habe ich mich hier ein bisschen, genau. Jonas Sammeleger war es auf jeden Fall, der das Ganze produziert hat. An dieser Stelle auch vielen Dank für diese tolle Arbeit, wirklich gut geworden. Und damit aber auch nur eins von zwei Projekten, die im Moment so ein bisschen in der Welt herumwabern. Das ist bereits veröffentlicht. Das zweite... wo wir jetzt ein bisschen aufpassen, offensichtlich noch nicht. Das ist We Almost Lost Bochum. Das ist eine Dokumentation, die dann wahrscheinlich im September 2020 erst kommen wird. Der Film ist von Julian Brimmers und Benjamin Westermann und es geht um RAG. Und gerade so also, oh, wo soll ich anfangen, Alter? Das ist so, gerade am Anfang gibt es so Szenen, wo ein Materia Afro huldigt als einem der größten MCs in der Geschichte von Deutschrap. Und wenn du mich nach den 5 größten fragst, dann ist auf jeden Fall immer Afro dabei. Wenn du mich nach den 5 größten Alben der 90er Jahre fragst, ist auf jeden Fall Unter Tage von RAG mit dabei. Und das Traurige ist, dass wir 2020 wahrscheinlich keiner mehr die kennt und keiner irgendwas dazu finden kann, weil die Solo-Künstler nichts, also gerade auch aktuell, die letzten, die noch da sind, Pahl und Afro, kaum Releases machen. Gala leider verstorben ist, auch schon vor vielen, vielen Jahren in einem Hirnschlag. Und damit auch RAG quasi beendet wurde, die dann ab und zu nochmal aufgetreten sind, gemeinsam so und überall auch immer noch die Fahne so ein bisschen hochhalten, aber so ein bisschen in der Versenkung und in der Vergessenheit geraten. Und wenn man aber ein Fan oder ein kleines bisschen Gefühl für diese Zeit hat oder haben möchte, für die Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, dann guckt euch diese Dokumentation an. Der Trailer ist bereits draußen und alleine die Stieber-Twins darüber reden zu hören, ist genauso eine Herzensangelegenheit wie die geilen Aufnahmen aus der Vergangenheit.
Mit den Stiebers beginnt auch die Star Wars-Doku. Das ist auch so ein etwas längeres Gespräch der beiden, stimmt, wie sie ja, über ihn krass reden. Und selbst wenn man gar nicht so richtig auf den Inhalten zuhört, ist es schon entertained. Die beiden sind einfach Herzstücke, wie sie da miteinander quatschen.
Es ist übrigens, wenn ich den Trailer nebenbei hier noch ein bisschen laufen lasse, auch ganz interessant zu sehen, dass so Jan Delay und Kool Savage sie alle quasi huldigen und klar machen, dass RAG das ist, was sie alle mit beeinflusst haben und was sie alle gefeiert und geliebt haben. Natürlich besagter Materia.
Fun Fact, ich bin über Materia zu Afro und RAG gekommen damals. Also ich kann dir da jetzt, bin da kein großer Profi drin in deren Sachen, aber habe mich da dann doch ein paar Tage lang drin verloren, um das so alles mal nachzuhören und mir zu geben. Afro, auch krasser Rapper einfach. Aber Materia hat irgendwann mal so richtig begeistert über einen Afro-Part gesprochen und den auch nachgerappt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber es war chronischer Cannabinol-Mischer und irgendwie geht's noch weiter. Ich weiß nicht, welcher Part das war. Naja.
Ich wollte gerade mitrappen, aber ich will jetzt nichts falsch machen. Selbst
Odol ist genau, so geht's weiter.
Ja, ne, da fehlt noch eine Zeile dazwischen, die muss ich nochmal kurz suchen. Aber dieses Album, also tut mir gefallen, im September kommt erst der Film raus. Gebt euch nochmal Unter Tage von RAG. Ich weiß gar nicht, ob das in den Streamingdiensten vorhanden ist oder ob sie es dann vielleicht machen. Ich suche mal kurz nebenbei ein bisschen. Du musst das jetzt überbrücken, während ich hier kurz suche. Da, Tatsache, das Album ist bei Streamingdiensten
vorhanden. Wir werden später noch über meine Hausaufgabe sprechen. Die war nicht auf Streamingdiensten zum Beispiel verfügbar. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Die kam aus einer ähnlichen Zeit.
Ja, krass. Ach, Alter, ich höre gerade die ersten Takte von Kopfsteinpflaster wieder. Boah, ich krieg Gänsehaut. Ich freue mich da richtig drüber. Ich habe den, und das ist jetzt das Privileg, das ich hatte. Ich durfte den Film bereits schon sehen und bin echt äußerst angetan von den Bildern und von der Machart. Also da steckt so viel Liebe drin. Da, ja, ist krass. So. Müsst ihr alle gesehen haben, wenn ihr irgendwie die Chance dazu habt. Das ist ein Teil deutscher Hip-Hop-Geschichte, den ich
unheimlich finde. Würdest du dir das auf einem schönen, gemütlichen Sonntagabend angucken?
Ja, definitiv. Immer wieder. Ich glaube, das ist sogar eher so auch unter der Woche, 23 Uhr, wenn du noch arbeiten musst und dann machst du ihn nebenbei an und dann hörst du auf zu arbeiten und dann bleibst du da drin hängen. Genauso habe ich es ehrlich gesagt gemacht. Ich habe den Link geschickt gekriegt, Julian hat mir den Link geschickt und dann habe ich nebenbei gearbeitet und habe ich das Ding aufgemacht und wollte nur mal so nebenbei laufen lassen und dann habe ich selber gemerkt, wie ich so aufgehört habe und dann so mich so hingesetzt und so und dann habe ich einfach die Stunde oder wie lange das Ding war, 70 Minuten einfach auf dem Bildschirm gestarrt und hatte Gänsehaut. Ich meine, natürlich bin ich irgendwie emotional noch ein bisschen anders mit der Zeit verbunden, aber so viele krasse, schöne Momente, so das muss man,
also es ist sehr schön, dass es gibt. Ich habe den Film schon gesehen. Kann ich auch.
Ja, genau, netter Versuch. Netter Versuch.
Also sagst du, du würdest dafür den Tatort sogar verschmähen.
Ja, genau. Schöne Überleitung, sehr gut. Ich gucke generell kein Tatort, deswegen werde ich auch den nicht mitkriegen. Ich finde nämlich, Tatort ist total überbewertet und mir vollkommen egal. Zero offensichtlich nicht. Der ist jetzt, welche Rolle spielt er denn überhaupt?
Der genau, er spielt eine Hauptrolle, der Hauptrollen, und die TV-Premiere ist kommenden Sonntag. Deswegen kann ich es dir gar nicht sagen, was er da spielen wird. Wissen wir nicht so genau.
Geil.
Aber ist Zero aber schon, ist mit ist dem aber schon lustig. Dabei.
Wenn ich mit Rap, dann mit dem Tatort.
Genau.
Ja. Wenn ich mit Rap, dann mit dem Tatort.
Und Almila von 4 Blocks ist auch mit dabei. Also sie spielt Amira in 4 Blocks.
Schöne Grüße
genau,
an der Stelle.
Genau, du hast sie ja, glaube ich, auch getroffen für die 4 Blocks-Streams. Und
ja, ich kenne sie. Wir kennen uns persönlich. Ich habe in der 4 Blocks, Instagram Live, habe ich auch eine Folge mit ihr gemacht. Sehr unheimlich nette, herzliche Person. Und natürlich dadurch auch ein bisschen,
ja.
Ich mag.
Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass das deutsche Rapper im Tatort mitwirken.
Nee, aber vielleicht diesmal nicht unangenehm. Es gab sehr oft sehr unangenehme Situationen.
Ja, genau. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es diesmal nicht zu unangenehmen Situationen kommen wird. Die beiden haben auch einen Song rausgebracht und das war ihr Musikdebüt, zumindest das erste Mal, dass sie was released hat und wird da auch im Tatort zu hören sein. Dementsprechend ist das wirkt schon alles ganz rund. Ich glaube, das wird gut.
Ja, auch, muss man auch sagen, sagen wir mal so, auch insgesamt gut gedribbelt. So, gut gemacht. Das kann man nicht anders
sagen.
Simon
hat uns gerade die Info reingegeben, dass RAG auf Spotify noch 11.400 monatliche Hörer hat. Das ist schon nicht schlecht.
Das ist stark.
Ja, das ist auch geil.
Mehr als ich erwartet hätte. Aber nichts gegen die 26,5 Millionen monatlichen Hörer von einem
ja, gut. Das ist aber auch, ist ein bisschen unfairer Vergleich. Was soll's? Ich weiß gar nicht, wo die Songs stehen, die entstanden sind bei uns in Luxemburg. Die wurden nämlich jetzt auch letzten Freitag released. Das muss ich mir nachher mal angucken.
Ja, genau, Statistik. Ich glaube, das ist auch ein hervorragender, fließender Übergang zwischen den Songs der Woche und der letzten News. Erzähl du doch mal ein bisschen vom Projekt.
Ja, und zwar haben wir, eigentlich wären wir jetzt gerade in Dänemark. Eigentlich wären wir jetzt gerade auf dem Spot-Festival in Dänemark. Und das ist so ein, ich würde es so als Showcase-Festival bezeichnen, ähnlich wie das Reeperbahn-Festival hier in Hamburg. Und ich komme deswegen drauf zu sprechen, weil damit ging das alles so wirklich los, die Backspin International Session. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, als wir da waren in Aarhus in Dänemark und den ersten Teil der Backspin International Sessions gedreht haben. Sprich, wir haben 2 deutsche Producer und 2 deutsche Rapper eingepackt in den T4, wollte ich gerade schon sagen, und sind mit ihnen nach Dänemark gebrettert, um dort auf dänische Produzenten und Rapper zu treffen. Wir haben uns da kennengelernt, bla bla bla, sie haben zusammen Musik gemacht, wir haben eine Reportage gedreht und das Ganze haben wir nochmal gemacht, denn wir wollen damit ja in Reihe gehen, letztes Jahr in Luxemburg und sind dieses Mal mit Louvre 47, Skinny Black Boy, Alpha Mob, RGB1, nach Luxemburg gebrettert zum Sonic Visions Festival, sind dort auf Nicool, Mars, beides geht, hat er mir erzählt, Majestic und Sehashi getroffen. Und wir hatten da wirklich richtig krasse Studioräume, muss man auch mal sagen. Und haben da 2-2,5 Tage lang Musik gemacht, das Ganze auf Kamera festgehalten. Die kleine Reportage ist jetzt erschienen und wir haben auch ganze 3 Tracks veröffentlicht, die dort entstanden sind, was mich besonders freut, weil letztes Mal, als wir in Dänemark waren, hatten wir zwar auch viel Output, aber konnten in Anführungszeichen nur einen Song releasen, von und mit Azad John, Optimane und Joey Bargeld. Jetzt haben wir 3-fachen Output.
Um es kurz einzuordnen, es ist so ein Projekt, das ich persönlich als sehr, sehr wichtig empfinde. Und das von meinen ganzen Reisen, ich bin viel auf diesem Showcase-Festivals in Europa unterwegs gewesen, dass man Leute aus den Ländern zusammenbringt, so viel Verbindung schaffen kann, die wieder so, und jetzt klingt es wieder ein bisschen romantisch, Leute, ja, aber so ein bisschen doch dieses Hip-Hop als universelle Sprache einfach da den Beweis dafür anbringen kann, dass es stimmt. Jetzt ist die Sprachbarriere nicht ganz so hoch zwischen Luxemburg und auch zwischen Dänemark. Das geht, weil man im Zweifel auch Englisch hat. Aber sowohl in Dänemark als auch in Luxemburg hat man gemerkt, und vor allem in Luxemburg war es auch noch fast ein bisschen krasser, wie schnell sich so die Gruppe gefunden hat und wie schnell sie alle zusammen waren und alle Bock darauf gehabt haben, ja, gemeinsame Sache zu machen. Obwohl man sich vorher nie kannte und auch nie etwas miteinander zu tun gehabt hat. Das hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Man muss ja auch sagen, das ist so ein bisschen eigentlich, ich initiiere immer den ganzen Kram, aber es ist ja dann deine Aufgabe, auch das mit dem Team das durchzuführen. Und unser Kamerateam war mit dabei, hat die Reportage gemacht, die Künstlerzusammenstellung und so. Da gehört aber auch schon immer so ein bisschen ein Auge dazu. Und bisher hast du es gut getroffen. Und auch in dieser Runde, muss ich sagen, ich habe zum ersten Mal Lufri kennengelernt, zum ersten Mal Skinny Blackboy kennengelernt, zum ersten Mal Alpha Mob oder RBGB 1 kennengelernt. Und jedes Mal gemerkt, okay, das sind die richtigen Leute, um sie mitzunehmen, um sie mit anderen Leuten zusammenzubringen, die auf deiner Seite offensichtlich genauso Bock hatten, sich einfach mal zu vernetzen und ein bisschen offen zu sein und Mucke zu machen.
Für mich bislang immer ganz gut, also eine schöne Erfahrung gewesen, weil ich den Großteil der Leute, die mitkommen, nicht kenne. Also auch teilweise nie getroffen habe vorher und dann selber nie so genau weiß, wie wird diese Reise, die wir da antreten, wird das alles so am Ende laufen im Ungefähren, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und also kann das funktionieren? Das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, ne? Dass das alles nicht so produktiv ist und dass die Leute sich nicht so gut miteinander verstehen. Aber es war wirklich eine richtig schöne Reise auf jeden Fall. Und das war ja auch mitten in der Zeit von Back to Tape, wo wir so wirklich wahnwitzige Strecken teilweise hinter uns gebracht haben.
Ist eigentlich egal, ne? Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich war irgendwo, ich war noch auf einer anderen Produktion, glaube ich, zwischendurch. Wir waren Back to Tape, sind wieder zurück, dann sind wir dahin. Ich war noch zwischendurch irgendwo anders. Ich bin
Amsterdam nach Luxemburg und von da aus nach Münster zu unserer Birthday Jam. Und du musstest, glaube ich, noch zwischendurch nach München für 4 Blocks?
Ja, ich musste noch nach München für die 4 Blocks-Produktion. War davor noch, glaube ich, irgendwo war ich nicht noch in London für eine Arte-Produktion? Also deswegen bin ich leider nur so rein. Dankeschön ans TV-Team, dass ihr mich so schön reingestellt habt,
wirklich,
habt,
ich
einmal,
ne,
Hallo gesagt richtig habe und dann sage ich noch was. Ich bin einmal rein, hallo, hab was gesagt, hab doch nur meine Aufsage gemacht. Im Prinzip war ich danach schon wieder weg, weil ich zum nächsten Projekt musste.
Aber hier, der Nico Becksmann hat das alles hier kurz organisiert und zusammengeschustert.
Ja, vielen Dank an Nico Wexmann an dieser Stelle auch. Ich möchte auch weiterhin die Lorbeeren dafür ernten. Aber das ist dann ja, und das ist dann der Übergang, glaube ich, auch offensichtlich natürlich, weil du da so viel Herzblut reingesteckt hast, auch deine Song der Woche, ne? Oder deine Songs der Woche,
die du hier schon mal vorwegnehmen. Ne? Die 3 Songs sind auch alle auf Spotify zu finden, sind in unserer Fang Backspin It's Friday Playlist zu finden. Sky's the Limit.
Wie heißen die?
Louvre, Skinny Blackboy, RGB1 und Majestic ist ein richtig guter Song geworden. Und Mars auch drauf, natürlich. Dann haben wir noch den Song Kappa. Kappa wie der Sportartikelhersteller. Von Alpha Mob, Nikool und Skinny Blackboy. Und dann haben nochmal Mars und Sehashi Black Flowers Part 2 veröffentlicht. 3 Songs, die wir mit aus Luxemburg gebracht haben. Und falls euch interessiert, was wir vor jetzt genau 2 Jahren in Dänemark gemacht haben. Das ist wirklich 2 Jahre her? Ist ein Jahr her.
Ich glaube, es ist ein Jahr. Ist das ein Jahr her?
Ja, kam mir auch gerade zu weit entfernt vor. Ja, tut mir leid. Von Opti Main, Joey Bargeld, Dago Beats und Azad John hören wollt. Der Song heißt Gib mir, glaube ich. Ja.
Schön. Auch so oder so insgesamt ein schönes Projekt und gute Musik. Ich finde den Sky's the Limit Song richtig gut. Es ist aber nicht mein
Release. Ich hätte aber auch Release fast, ich glaube, du hast ein paar mehr Songs auch dabei. Und ich hätte auch gern nicht jeden, aber ich hätte die auch gerne genommen teilweise. Ich hätte auch diese.
Ja, guck mal, dann können wir nämlich die Überleitung machen. Denn und ich leite kurz nochmal wieder mit dem Halbsatz ein, weil ich das, glaube ich, die letzten Wochen schon immer so angedeutet habe und das fließt gerade so um. eine gewisse Musikverdrossenheit bei mir, auch was Deutschrap angeht, die hat sich in den letzten Jahren eigentlich quasi immer mal wieder stärker gezeigt. Gewisse Monotonie in der gleichgeschalteten Art der Songs hat dazu geführt, dass ich immer weniger Spaß daran hatte. Und nachdem ich ein bisschen lauter darüber gemeckert habe, fängt es auf einmal an, dass jede Woche immer mehr Songs kommen, die ich gut finde. Und jetzt weiß ich nicht, ob es darin liegt, dass ich selber sage, okay, Nico, kannst nicht so viel meckern, hör dir das mal an, das ist doch alles vielleicht viel besser, als du denkst. Oder es kommen einfach sehr viele gute Songs raus. Und in der Redaktionskonferenz zu diesem Stammtisch war ich einfach nur einen Tick schneller. Denn man muss ja an der Stelle sein, man muss auch schnell sein manchmal. Und ich habe die Playlist gehört, zack, habe ich in die Gruppe getötet. Ich hätte gerne einen Song als meinen Release. Und das ist legt er nur auf die Schiene der Geschichte von Pimpf.
Unfassbar guter Song.
Ja, definitiv. Das ist, guck mal, da muss man so zwei, drei Sätze zu sagen. Auch persönlich. Ich hab Pimpf, glaube ich, noch nie persönlich getroffen. Aber wir haben unheimlich viel Austausch über Fußball. weil er aktiver Groundhopper ist, habe ich das Gefühl. Und wir dadurch immer relativ, wir waren ganz oft auch in gleichen Städten und haben Fußball geguckt und haben es unterschiedlich voneinander gemacht, sodass wir da immer so häufig uns mal ausgetauscht haben. Und so in der Groundhopper-App folgen wir uns gegenseitig so.
Also, ja, ihr seid doch häufig im gleichen Stadion unterwegs, wenn ihr hier zum Beispiel in Hamburg Fußball guckt.
Ja, genau. Der war dann auch. Und wir haben uns einmal so, doch stimmt, wir haben uns mal draußen und wir haben uns einmal getroffen und so ein bisschen geklönt. Aber so dieses berühmte Re-Recognize-Real-Gefühl, das ich ganz oft habe, dass ich merke, okay, das passt, das ist ein guter Dude und so. Aber musikalisch nicht so wirklich viel für mich bisher so auf den Radar geschmissen. Und dann trotz oder wahrscheinlich gerade wegen VBT, ich glaube VBT war es bei ihm, ne, Vergangenheit, aber dann macht er das, womit man mich immer kriegt, und zwar nimmt sich den Klassiker von 96, legt er nur auf die Schiene der Geschichte und macht die 2020 Neuinterpretation daraus. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ob er mit Freundeskreis darüber gesprochen hat, das weiß ich gar nicht, das hätte ich nochmal erfragen können, ich Idiot.
Scheiße, das hätte ich ihn auch fragen können.
Ja, der Inhalt ist gut, denn es geht im Prinzip um die Allgegenwärtigkeit von rechter Gewalt. Also, dass wir immer noch die gleichen Probleme haben. Er fängt mit 1992 an, kurz danach wird er erst geboren und erklärt quasi die Zeit drumherum, was passiert. Und dass es bis heute ein Problem und ein Thema ist, das ihn umtreibt und das uns auch alle umtreiben sollte. Und deshalb finde ich, das ist so ein krass wichtiger Song, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, dass ihr zuhört und ihm den Respekt dafür gibt, dass er sich diesem Thema angenommen hat. Denn genau so in meinen Augen muss man das heute machen, in Form von das richtige, also die richtige Brücke in die Vergangenheit bauen, damit auch aufzeigen, dass sich nicht viel geändert hat und auf eine sehr intelligente Art und Weise sich dem Thema annehmen und Lines zum Mitdenken zu geben. Ich hab noch mehr, aber das mache ich ganz kurz noch, weil ich möchte das ja auch nicht auszuwandern machen. So. Ich war auch sehr angetan von Nico KIZ und Yassin, dieser Brudersong, der so ein kleines bisschen wie so ein Hörspiel ist, wie sie beide mit 30 nochmal in den Club gehen. Lustig, kann man reinhören, macht sehr viel Spaß. Es ist jetzt nicht das Bohemian Rhapsody, was der Pressetext, schöne Grüße, wir kennen uns an die Leute, die Pressetext und das Ganze machen, die Promo dazu. Das ist es jetzt nicht ganz, aber es ist ein sehr, sehr lustiges, lustiges Hörspiel, muss ich sagen.
So, ja, kein Gimmick. Das habe ich mir gestern Abend angeguckt. Nochmal abschließend zu Pimpf. Ich habe ihn gerade geschrieben. Also vielleicht kriegen wir noch, während wir das hier aufnehmen, die Auflösung, ob er mit Freundeskreis gesprochen hat. Ansonsten werde ich das nächste Woche nochmal kurz anbringen. Und für diejenigen, die sich interessieren für diesen Song, Nico hat es schon super zusammengefasst, aber bei Genius hat Pimpf selber auch den Text annotiert. Bedeutet, wenn irgendwie Fragen bestehen oder so, dann kann man sich sehr gut bei Genius angucken, was Pimpf damit verbindet, auf welche politischen Ereignisse er da Referenzen bringt. Und dann ziemlich schnell, in 5 Minuten hat man dann das aufgearbeitet.
Ja, super. Und danke noch für den Input,
Jetzt war ich Nico, zu schnell. Ja, das ist für mich halt ein gerappter Sketch. Also ich war sehr unterhalten, weil halt jeder Satz, ich habe jeden Satz schon mal in meinem Freundeskreis so gehört, glaube ich.
Einmal Song. Kurzstrecke bitte.
Genau. Bruder, machst du Festpreis für 10 Euro? Ja, hier 10 Euro, genau. Stimmt so.
Ja, genau.
Welcher Landsmann bist du? Also, und Ich habe mich stark davon unterhalten gefühlt, aber ich werde ihn, glaube ich, niemals irgendwo bei einem Streaming-Anbieter meiner Wahl abspielen.
Ja, also der letzte, den ich auf jeden Fall immer noch erwähnen möchte und der auch nie unerwähnt bleibt, wenn es Sachen gibt wie diese, von die ich gerne mag. Und mir fällt gerade auf, warum heißt der Titel eigentlich so? Denn der neue Song von Said. Hast du den gehört?
Ja, ich habe ihn gehört, als er hat ihn ja bei IGTV als Video released und später ist er bei Spotify nachgezogen. Oh Gott, er steht gerade nicht in unseren Notizen, aber man weiß ja nie, oder?
Ja, genau.
Genau. Und ja, ist halt, was Said mit seiner Stimme jedes Mal macht, es wirkt immer so simpel. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich bin halt Fan davon.
Ja, ich glaube, er wird damit auch ausreden. Auf ewig der Typ bleiben, der, ich hoffe, das vielleicht ändert sich es irgendwann nochmal, der most underrated. Auf jeden Fall, in der Schublade bleibt er immer und es ist immer wieder mein Hinweis, hört ihn, gebt ihm Liebe, denn nur mit den Echten. Da ist übrigens auch, ich habe das Gefühl, ich habe an einer Stelle auch, und obwohl ich überhaupt nicht empfänglich für so einen Kram bin, sogar eine kleine versöhnliche Zeile in Richtung UFO 361 rausgehört. Sucht die mal, vielleicht findet ihr die auch. Das ist eure Hausaufgabe, die ihr mitkriegt. Denn wir kommen jetzt zu unseren. Wir gehen auf die Zielgerade. Hier, Backspin Stammtisch, unsere Hausaufgaben. Die Hausaufgabe, die du mir mitgegeben hast, ist Casper halbe Mille gewesen. Ich kann mich noch dran erinnern, sehr, sehr geiler Song. So, hab sehr viel Freude daran. Und dadurch, dass es so gut ist und eigentlich auch die Geschichte da drin eigentlich so krass, also da steckt eigentlich ultra viel drin.
Da bin ich aber gespannt.
Habe ich folgende Sache mitgebracht. So, ich hab dann natürlich dann die Chance, die Gunst der Stunde genutzt und habe mich mit jemandem unterhalten.
Jo, hallo, hier ist Casper. Liebe Grüße an dich, Nico. Liebe Grüße an dich, Kevin. Liebe Grüße in den Backspin Stammtisch Podcast und geil, dass ihr so alte Schinken wie halbe Mille redet. Liebe, liebe, liebe Grüße. Bis bald. Passt auf euch auf.
Aha.
Ich habe...
Da war aber jemand richtig tief in der Recherche.
Ja, genau. Ich habe einmal Folgendes gemacht. Ich habe gedacht, okay, das ist so ein krasser Song. Und dann ist mir noch wieder aufgefallen, wofür dieser Song ist. Halbe Mille ist einer der Songs gewesen, also ganz simpel eigentlich nur ein Song gewesen, der zu 500.000 Facebook-Likes von, übrigens auch lustige Randnotiz.
Facebook-Likes auch, ne?
Ja, genau, von Casper, dass er dazu gefeiert wurde. Das Ding ist von 2012, ist das Video ist wohl auf dem, wie Cass auch nochmal rausgefasst, also für sich selber nochmal zusammengefasst hat, wahrscheinlich auf dem Hurricane Festival, vielleicht auch Southside, St. Gallen Festival, da war es selber nicht so genau, aber irgendwo da gedreht worden.
Das sind ja, glaube ich, auch, Hurricane und Southside sind ja auch so Partnerfestivals, die, glaube ich, gleichzeitig stattfinden, wo dann auch die Künstler hin und her fahren, weil sie im gleichen Line-Up sind, deswegen... macht Sinn, dass es die beiden gewesen sein könnten. Ich habe es auch so in Erinnerung aus diesen Festival-Blogs von früher.
Es ist, und jetzt ist der für die Rapper unter euch dieser wichtige Fakt, er sagt, den haben wir auf jeden Fall One Take pro Strophe aufgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Das war ihm also sehr wichtig, dass das Ding One Take war. Der Beat, Casey the Rookie, Got the Thing. Das Ding ist von Desio produziert. Das ist das Original. Und auch da meinte Cass, dass sie Desio gefragt haben, den Beat nutzen durften und der nochmal auf alten Festplatten erstmal die anschließen musste und nochmal raussuchen musste, ob er den dann gefunden hat. Für Cass übrigens der beste Deutschrap-Beat ever. Und ich bin voll dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das Original kennt oder so. Das war schon damals ein Klassiker. So, das Ding war ein Brett. So, also 100.000 Props an Desio dafür. Und warum das Ganze so tief ist, das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen, wo wir uns da befinden. Das ist die Zeit, in der es immer noch sehr viel große Diskussionen darüber gibt. Casper, ist das jetzt noch Hip-Hop? Mhm. Oder hat er Hip-Hop verkauft?
Der spielt doch
oder
mit einer Band. Der macht doch genau. Indie-Folk.
XOXO Hinterland, das wird ja immer schlimmer. Guck mal, der ist ja sogar schon auf den Rockmagazin auf dem Cover. Der spielt Instrumente, das hat alles mit dem Rap nichts mehr zu tun. Absolut absurd, wenn man sich überlegt, wo es sich jetzt so 8 bis 10 Jahre danach so hinbewegt hat. Aber er selber hat in der Zeit ja schon auch damit zu kämpfen gehabt. Denn war hundertprozentig auch in der Situation, dass er gar nicht verstanden hat. Ey, nur weil ich jetzt mit anderen Instrumenten mit einem, erzählt ihr mir, dass ich nicht Rap bin? Ehrlicherweise habe ich es damals schon nicht ganz verstanden, den ganzen Kampf da drumherum. Er hat ja auch sehr viel dafür kassiert, hat sehr viel so unterschwellig immer Angriffe gekriegt, auch direkt angegriffen worden und war lange Zeit auch immer in so einem Verteidigungsmodus. Es gibt auch noch so Songs wie Kreis oder wie Radar, von den Radar, wo relativ offen quasi er selber sein Kampf damit, dass alle Leute ihn angreifen wollen, aber irgendwie eigentlich unter seinem Radar sind, so er klar machen muss, hey Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Das schwingt auch durch diesen ganzen Song so ein kleines bisschen mit durch. So, weil am Ende des Tages ist es eine Phase, wo Casper musikalisch sich ganz weit weg von dem entfernt, was für den gemeinen Fan als Hip-Hop und Rap gut war. Und dann war das automatisch nicht mehr gut. Er, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir uns gut kennen und weil wir viel Austausch haben, sondern weil ich ihn auch als Künstler über die Jahre immer genau dafür geschätzt habe, dass er Grenzen gesprengt hat, immer neue Sachen eingegangen ist und trotzdem kannst du ihm alles vorwerfen, aber nicht, dass er nicht Hip-Hop ist. So, das heißt, man musste immer diese Fahne auf jeden Fall für ihn hochhalten. Er hat damals auch, glaube ich, ein Problem damit, dass gerade auf Künstlerseite nicht alle automatisch an seine Seite gesprungen sind, dann aber über die Zeit dann doch alle so ein bisschen auch sich der Türen, die er geöffnet hat, angenommen haben und es versucht haben zu nutzen. Und am Ende ist, und das ist dann die Brücke zu dem Song jetzt auch einfach, Halbe Mille, einfach nur ein geiler Rap-Song, wo er sich einen Rap-Klassiker nimmt und mit dem kurz einmal zeigt, ich kann besser rappen als viele von, oder it's ihr. Außerdem, ja gut, ich habe eine halbe Mille Facebook-Lives, okay, ich kann jetzt nicht mehr ganz in Zusammenhang bringen, wie groß das damals gewesen ist, aber es war auf jeden Fall eine halbe Mille, das war ordentlich. Jetzt sind es übrigens 830.000 Facebook-Likes. Facebook läuft immer noch bei ihm, wie man sieht. Und es ist einfach ein Klassiker-Beat, den er nimmt und kurz da flext. Also in sich eine sehr, sehr geile Nummer, die ich mir auch heute immer noch gern anhöre. Und ehrlich gesagt auch einer dieser Songs ist, letzter Satz von mir, den du auch heute immer noch problemlos auf jeder Party spielen kannst, glaube ich, weil er trotzdem funktioniert.
Ja, absolut. Und interessant, dass du angegangen bist. Props erstmal an dieser Stelle, dass du deine Hausaufgaben so schön gemacht hast. Du kriegst einen kleinen Froschstempel von mir in dein Hip-Hop-Heftchen.
Und, schöne Grüße, Cass. Danke, dass du das Spiel hier mitgemacht hast.
Ja, und das ist wirklich ganz interessant, weil diese Radar- und Kreiszeit, das waren auch Songs, die ich wirklich rauf und runter gehört habe. Ich glaube, Kreis kann ich immer noch so aus dem Stegreif rappen. Radar müsste ich jetzt nebenbei mal laufen lassen. Aber das sind ja wirklich so Sachen, diese große Popularität, die Casper dann mit diesen beiden Platten erfahren hat, XOXO und Hinterland, das ist ja ein Publikum, was nicht mehr nur aus allen Gesellschaftsschichten stammt und aus allen, also genreübergreifenden Hörern. Das ist ja dann auch einfach Radiokundschaft gewesen teilweise, oder Kundschaft, was jetzt aber Hörerschaft. Worauf ich hinaus möchte, es ist jetzt kein harter Rap-Kern, der durchweg seine Musik gehört hat. Und diese Fans, die dann von Hin zur Sonne mitgekommen sind und die Welt hört mich und sowas von den Tapes, das ist ja ein kleiner Kreis, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Kreis an Fans für ihn, aber ein kleiner Kreis, und das ist, dass er sich da immer wieder so hat bestätigen wollen quasi. Ne? Er hat große Singles rausgebracht von den Alben und dann waren Radar und Kreis diese B-Singles, wo er sich quasi dann die Legitimation aufrechterhalten hat, dass er jetzt dieses Album machen darf. Gefühlt. Er war permanent im Verteidigungsmodus und ich glaube, er wollte wirklich, wie du gesagt hast, auch immer wieder sagen, so, ey Leute, ich bin Hip-Hop, auch wenn ihr es auf dem ersten Moment nicht seht oder wahrhaben wollt. So.
Aber ich glaube, es war auch einfach zu der Zeit, also nötiger, als es sich vielleicht heute anfühlt. Denn es gab mehr Diskussion über die Position, ob du auf dieser Seite oder der anderen Seite des Zauns stehst. Und was total absurd ist, deswegen ist es künstlerseitig, glaube ich, auch voll nachvollziehbar, dass wenn man etwas, dem man sein Leben offensichtlich auch verschrieben hat und wo man nerdiger drin ist als kaum ein anderer, dann dort die Absolution abgesprochen wird und dass du nicht mehr dazu gehören, also quasi, wenn jemand sagt, nee, geh mal auf die andere Seite vom, nur weil du jetzt mal drüben auf dem Zaun, andere Seite vom Zaun warst, darfst jetzt nicht mehr rüberkommen hier, nee, Tür ist jetzt zu, gehörst jetzt nicht mehr, geh da rüber, bleib mal deinesgleichen, so, das ist so, Leute, ist das euer Scheißernst?
Ja.
So, und eigentlich ist, nicht nur, also die anderen auch, aber Halbe Mille ist da so eine dieser sehr guten Antworten darauf, muss ich sagen, und die greift ja bis in die 90er hinein, so dass er auch nochmal hier das Boom-Bappige quasi geflext hat.
Lass Emo-Rapper links, lass Emo-Rapper Rapper rechts, Erfolg gibt den Emo-Rapper recht.
Ja,
das,
genau.
Das hat er damals gesagt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Aber auch
ich lasse ihn wieder nebenbei auf dem Ohr laufen übrigens, während du redest. Ich freue mich.
Halbe Mille reiht sich übrigens auch in eine Reihe von Songs ein, die einem bestimmten Muster von Casper folgen. Nämlich Songs, mit denen er Tapes, EPs, Alben ankündigt, die niemals erscheinen. Oder wenn der Song niemals erscheint. Denn, er sagt ja auch auf halbe Mille, denn ich rap, oder ich weiß gar nicht mehr, denn ich drop die EP, sagt er in der Hook.
Ja.
Welche EP? Niemals gekommen. Niemals erschien diese EP, wo sich dann so Leute darauf gefreut haben, dass er vielleicht eine EP lang rappt. Vor ein paar
Jahren.
Aber
ich glaube, das war, das kann ich mich auch noch gut erinnern in der Zeit, das war immer Thema, dass da das Rap-Album noch kommt oder die EP oder irgendwie sowas. Und ich glaube, es ist immer so eine Mischung aus, passt es, ist es sinnvoll, mache ich das jetzt wirklich, mache ich das wahrscheinlich auch Künstler selber, mache ich mich damit vielleicht angreifbar und so. Das ist wahrscheinlich insgesamt total so ein gefährlicher Cocktail, in dem du dann drin steckst, inklusive dem anderen großen Cocktail, den du sitzt, aus wahnsinnig viele Leute. Du bist im Moment gerade Superstar, du hast offensichtlich Alben gemacht, die das Musikgenre verändert haben und so. Also das ist ein Druck. So, ich glaube, den hat er heute nicht mehr. Jetzt kann er wesentlich relaxer den ganzen Sachen gegenüberstehen, aber Casper vor 10 Jahren hat er noch ein ganz andere Sachen auszustellen gehabt.
Er hat nämlich auch hat auch immer mal von so einem Drake-eskem Album oder Tape gesprochen, was dann auch nie erschien. Ja. Und es gibt auch den Song, der kann in der, ich glaube, bei der Catch Casper 3 Tour hat er den live gespielt und da wurde er auch irgendwann mal von so einem Teaser oder irgendwie einen Recap oder so verwendet. Lord Level heißt der Song. Da gibt es jetzt auch nur Live-Aufnahmen von.
Ja.
Und das war ein Sound, den man so von ihm nicht kannte. Bisschen trappig und so weiter. Ist auch nie in Studioqualität erschienen, dieser Song. Das Casper eh, glaube ich, wenn du mich fragen würdest, bei wem ich am liebsten mal so mich durch die Festplatte klicken wollen würde, mit allen unveröffentlichten Kram, dann wäre es, glaube ich, Casper. Ich glaube, da tummeln sich eine Menge Features und Skizzen und so, die ich sehr interessant finden würde.
Sehr viel Liebe auf jeden Fall. Ich lese hier gerade noch ein bisschen im Text nebenbei. Oh. Sehr viel Liebe auf jeden Fall für den Song, für Cass und auch für die Hausaufgabe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wo du gerade so erzählt hast, dass er damals Desio gefragt hat, ob sie den nutzen dürfen. Pimp hat mir geantwortet.
Mhm.
Und zwar, er hat Freundeskreis nicht gefragt, aber DJ Friction hat ihn auf jeden Fall schon gehört, das weiß er.
Mhm.
Und er würde es richtig geil finden, wenn Max ihn hört. Wenn sie Probleme mit dem Urheberrecht haben, dann ist das erstmal deren Problem. Und Grüße.
Ja, pass mal auf, dann fragen wir doch einfach mal Max. Ja, gucken wir mal.
Ja.
Kriegen wir hin.
Okay. Ah, wir sind heute richtig lang, aber ich kann dir jetzt schon verraten, ich habe auch ein bisschen was zu meiner Hausaufgabe zu erzählen.
Ja, dann deswegen, leg mal los. Pass mal auf, ich versuche nebenbei mal ganz kurz Max Herre den Song zukommen zu lassen und mein Feedback zu holen. Du erzählst von deiner Hausaufgabe, wo ich jetzt sehr viel zuhöre, weil ich kann theoretisch da auch einen Monolog drüber halten, aber ich möchte, dass du was erzählst.
Habe ich mir gedacht, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe nämlich von Nico den Song Nichts nutzt von den massiven Tönen bekommen. Ist aus ihrem legendären, kann ich glaube ich so sagen, Debütalbum Kopfnicker aus dem Jahr 1996. Ist nicht auf Spotify zu finden, das meinte ich vorhin mit einem Klassiker, der nicht auf Spotify zu finden ist. Massive Töne vielleicht für die Jüngeren unter euch oder für diejenigen in meinem Alter, die das auch alles erst so ab Bumerang und Topmodel und Cruisen mitbekommen haben. DJ besteht aus DJ Fünfter Ton, Vasi, Shovi und You. Shovi hat noch sehr viel aufgelegt, vielleicht kennt man ihn daher auch von so Deutschrap-Partys. Und produziert wurde der Song Nichts nutzt und auch komplett eingerappt von Vasi. Und es geht so ein bisschen um den Ausbruch aus dem Alltag, so eine Lehre, so eine Ausbildung. Oh, das macht doch alles keinen Bock. Ich will doch rappen, ich will auf die Jams fahren, ich will Hip-Hop machen und ich möchte quasi meine Berufung zum Beruf machen. Und ist halt 1996 eine sehr romantische Vorstellung gewesen. Heutzutage ist das alles schon ein bisschen erfolgsversprechender, wenn man damit daran geht. Ist über MZ erschienen, also wirklich as Hip-Hop as it can be, als ein Release aus Deutschland. Und
genau.
Wenn ich da mal so zurückrechne, 1996 ist jetzt also so knapp 24 Jahre her, dann müsste das ja so ein Alter sein, wo du gerade so aus der, ich sag mal, in die Adoleszenz geschlittert bist, so rund um die 18 oder so warst. Und du dir wahrscheinlich ähnliche Fragen gestellt hast. Und jetzt bist du heute Backspin-Chef und nicht irgendwie, keine Ahnung, am Schreibtisch und mit dem Taschenrechner. Und guckst, was du so anstellen kannst. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schon, dass du es sehr gefühlt hast damals.
Soll ich kurz? Dann ich bremse mich, wenn es nicht zu lang wird.
Ich habe noch ein bisschen was zu sagen, aber ja, mach.
Du musst dir vorstellen, ich bin da quasi 19, als der Song gerade rausgekommen ist. Das heißt, irgendwo zwischen Abi, Zivildienst, Ausbildung hat der Song mich in dieser ganzen Zeit begleitet. Und ehrlicherweise geht es wahrscheinlich jedem oder jedem zumindest 8 oder 9 von 10, 19-Jährigen so, dass sie noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen und was sie machen wollen. Und damals habe ich nicht gedacht, okay, ich werde mal Head of Backspin, sondern ich hatte einen anderen Weg vor, auch aus einer gewissen Naivität und vielleicht auch einer gewissen Unwissenheit heraus. Und hatte unter anderem dann auch eine kaufmännische Ausbildung begonnen, die ich auch durchgeführt habe, die aber auch ganz viele Tiefphasen hatte, die echt schwierig waren, wo ich, also im Prinzip, ich bin, hab da angefangen und ich wusste nach einer Woche, okay, ey Leute, das ist hier nicht meine Welt, ihr seid alles Vollpfosten, aber ich hatte ein Ziel, da bin ich schon in meinem Leben schon immer gewesen, habe relativ konsequent durchgezogen, habe gedacht, okay, ich brauche das hier, um mein Ziel zu erreichen, deswegen ziehe ich das jetzt komplett durch, habe es auch mit Auszeichnung am Ende sogar beendet, aber es war schwer. Und ich werde mich immer wieder daran erinnern, wie ich wahrscheinlich, also das ist jetzt ein bisschen romantisch, aber keine Ahnung, gefühlt jeden verdammten Morgen, wenn es irgendwie kacke war, losgefahren bin, in diesen Song auf den Ohren hatte, wahrscheinlich damals auch im Discman oder oder irgendwie sogar auf Tape oder in meiner Minidisc oder so und dann immer nichts nutzt. Von massive Töne von Vasi gehört habe, weil er so viele Dinge, ich bin nicht durch Deutschland auf den Jams gewesen und war nicht auf Bühnen. Ich war immer nur, wenn dann ab und zu mal dabei und war ein bisschen der Konsument. Aber das Mindset, die Idee dahinter, das Gefühl dafür zu entfliehen und dass Hip-Hop mir irgendwie ein Gefühl davon gibt, dass es da draußen eine andere Welt gibt, die mir helfen kann, da war ich noch nicht. Das kam erst so 3, 4, 5 Jahre später. Aber ich würde sagen, dieser Song, der hat dazu geführt, dass ich nie vergessen habe, dass es irgendwie um mich selber geht und nicht darum, was andere von mir wollen.
Ja.
Das ist einer der wichtigsten Songs meines Lebens, muss ich wirklich sagen.
Und das freut mich gerade sehr, weil ich genau diese These quasi gestern Abend, als ich meine Hausaufgaben gemacht habe, aufgestellt habe, weil ich dann so ein bisschen, ich habe so den Text gehört und den Song und so, wie Vasi erzählt hat und habe drüber nachgedacht, okay, Nico hat sich den wahrscheinlich, der kennt ihn wahrscheinlich in- und auswendig und da habe ich kurz gerechnet und dann bin ich so, okay, krass, ist ja genau auf diese Zeit gefallen, weil das, was du gerade erzählt hast, das hast du mir schon mal erzählt, aber ich wollte es dir einfach nicht vorwegnehmen, mir das hier so einfach so Privates zu erzählen. Und es freut mich gerade, dass ich dann quasi so den Nagel auf den Kopf getroffen habe.
Und das ist genau das. Also ich suche gerade den Text nochmal. Ich kann den Text auswendig.
Ja, ich habe das gestern auch mitgelesen und als ich es gehört habe und es wirklich krass erzählt. Und da sind mir auch so ein, zwei Sachen aufgefallen. Nämlich ich bin natürlich nicht mit Kopfnicker von den Massiven groß geworden. Also das war 96, da war ich 5. So, deswegen, das war nicht so meine Zeit. Aber ich habe, als ich so Rap für mich entdeckt habe und so als Jugendlicher, habe ich sehr viel Mackis und Plan B gehört. Und
ja.
So diese ganze Zeit, so. Der bessere Matija Cashman-Tonträger, als wären wir Freunde und das alles.
Und frag mal, wo die sozialisiert sind musikalisch.
Genau, weil dann ist mir aufgefallen, wie Vasi so seine Sätze gebildet hat und wie er gerappt hat, dass mich das krass an Mackis erinnert hat. So diese langen, verschachtelten, aber gut erzählten Verse einfach. Und dann habe ich mir nochmal alte Mackes-Sachen angehört und so weiter und habe auch mal geguckt, ob Mackes sich irgendwo über die massiven Töne geäußert hat. Und er hat mit der Stuttgarter Zeitung gesprochen, ich glaube 2016 war es, ich kann es gleich nochmal nachgucken. Und die haben ihn gefragt, wie die Hip-Hop-Anfänge von Mackes in der Stadt damals, also in Stuttgart, aussahen. Und da hat er gesagt, dass das Jugendhaus Mitte so jeden Mittwoch seine erste Adresse war und dass sich da dann auch so Leute wie die massiven Töne oder Freundeskreis getummelt haben, aber er damit nichts mit diesen Leuten zu tun hatte, weil die waren so also ja, die waren halt einfach noch ein paar Level über ihn. Und da, nur weil man auf den gleichen Jams war, war man nicht gleich dicke miteinander. Aber Kopfnicker war sein erstes Stuttgarter Hip-Hop-Album und dass nichts gegen die Massiven ankam, hat er auch dort gesagt in diesem Interview. Dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass er wirklich sehr inspiriert war davon auch. Und ja, fand ich interessant.
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du in Stuttgart groß geworden bist und Rap vor allem auch von lyrischer Seite angegangen bist, dann bist du nicht, also im Prinzip auch das Soundding, bist du nicht um Vasi drumherum gekommen und nicht um die massiven Töne. Und Nichtsnutz ist insofern ja auch ein, ich nehme dir jetzt vielleicht etwas vorweg, ich weiß nicht, ob das noch in deinen Hausaufgaben wäre, aber der 2009er Cars hat auf diesem Amok-Zahltag-Album, beziehungsweise auf dem Album formerly known as Amok-Zahltag, das hier wegen diesem, was Winnen denn war das, glaube ich, dieser Amok-Lauf da, dann ja so ein bisschen in die Kontroverse gekommen ist, total absurd, wo man ihm ja dann auch Dinge vorgeworfen hat und so, aber das ist ein anderes Thema, hat auch einen Song drauf, der Nichts nutzt, der 09 heißt. Und das Zitat, das er da auch mit benutzt als Hommage an das Kopfnicker-Album, ist auch das, was im Prinzip Nichtsnutz die Hook und damit auch den ganzen Song zusammenbringt. Ich zitiere nur kurz, ne? Es ist mir aus den Augen abzulesen, ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe, verstehe das nicht, ertrage es nicht, ich habe nichts, ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Heißt nichts anderes als, egal wo du in deinem Leben bist, und im Prinzip ist dieser Song dadurch aktueller denn je, und das gebe ich gerne jedem. Was glaubst du, wie oft mich Leute anschreiben, junge Leute, die mich fragen, ob sie bei uns Praktikum machen können, oder die mich fragen, wie sie dann da hinkommen können, wo ich bin, oder wie man einen Weg in den Journalismus machen kann oder so, und ich denen immer versuche zu sagen, ey, leb deine Träume, und wenn du das nicht komplett leisten kannst, dann nimm irgendwas aus dem Alltag, was du machen musst, und schaffe dir damit den Freiraum, damit du dann deinen Traum weiter verfolgen kannst. Und ehrlicherweise hat dieser Song die ganze Zeit dazu geführt. Denn eigentlich, wie gesagt, hatte ich einen anderen Plan damals. Und auch der wäre gut gewesen. Und ich musste durch diese Ausbildung durch. Und ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich gehe fest davon aus, dass dieser Song sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich diese Scheiße auch geschafft habe.
Das ist doch schön. Und vielleicht, das mit Cars hatte ich nicht auf dem Schirm, obwohl ich das Album damals gehört habe. Das werde ich mir gleich, weil ich da gerade so drin bin, werde ich mir gleich auf jeden Fall reinziehen. Vielleicht habe ich für dich auch noch eine kleine Empfehlung. Und zwar hat Dendemann den Song 2016 beim Neo-Magazin Royal gecovert. Er hat ja häufig so zu Beginn als ersten Song Beats mit dem Rundfunk-Tanzorchester nachgespielt und hat dann so leichte Abwandlungen gemacht. Und er hat 2016 den Nichtsnutzfaktor gedroppt. Gibt's auf YouTube, kann man sich angucken. Da rappt er über die deutsche Rüstungsindustrie, denn diese habe den größten Nichtsnutzfaktor, kann ich so unterschreiben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man sich, wenn man Fan von dem Original ist, zu Gemüte führen sollte.
Ich bin gerade voll nostalgisch. Ich glaube, ich werde hier gleich den Rest des Tages mit dem Ding auf den Ohren verbringen. Klassiker. Wahrscheinlich, also wie gesagt, habe ich schon jetzt ein paar Mal erzählt, wie wichtig der ist, aber damit auch definitiv Top 3 Songs of all time, Deutschrap, glaube ich, für mich. Und er ist nicht bei Streamingdiensten vorhanden.
Aber auf YouTube, Freunde. Das kann ich euch verraten. Genau. Ha. Ja.
Krass.
Wollen wir mal
Hausaufgaben,
zu 9 kommen,
oder? Ja, genau.
Soll ich loslegen, oder was?
Ja, fang du mal an.
Ich gebe dir mit aus einem ganz simplen Grund, denn damals auch sehr unverstandene Feature-Wahl. Was soll das? Der kann nicht rappen. Der ist ein Produkt der Major-Industrie. Der wird bei uns in die Szene gespült. Was feiert ihr denn alle ab? Der kann nicht reden. Bla bla bla. Andere Argumente, gleiche stumpfe, objektive Urteilswahl. Sido featuring Haftbefehl 2010. Hat mich nämlich irgendwie, die Verkündung des Features hat mich nämlich irgendwie an das Haftbefehl und Shirin David Feature erinnert. Deswegen 2010, Sido featuring Haftbefehl.
Sehr gut. Finde ich, das ist ein guter Song. Guter Song. Glaube ich, das wird gut. Fallen mir ein paar Sachen zu ein. So, da, aber das machen wir dann. Du kriegst von mir einen anderen Song, ja, und auch das von einer Band, die oft belächelt wurde in Neuzeit Deutschrap und immer Gegner oder gern gesehene Zielscheibe war.
Darf ich raten?
Blumentopf. Ja, richtig. Hatten wir schon mal Blumentopf in den Hausaufgaben?
Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Du kriegst von mir von Disco zu Disco.
Gehen wir auf Party-Safari oder was?
Nee, von Disco zu Disco. Und schon mal, die Zusatzhausaufgabe dabei ist, nenne mir aus deinem Freundeskreis den Typen, über den dieser Song geschrieben wurde.
Okay, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade deinen Satz beenden, weil du gesagt hast, ne, ich dachte, du fragst nach den größten Blumentopf-Fan. Ich wollte direkt Bong, Benjamin Bong.
Nee. Hör dir den Song an und dann sag mir, wer über wen dieser Song ist, im Freundeskreis ist. Und ihr da draußen, hört ihn euch an, ihr versteht, was ich meine.
Okay. Dann.
Das war's, oder?
Ja, das war's. Diskutieren wir dann, wie auf langen ICE-Fahrten, dann auch stundenlang darüber, wer der beste Blumentopf-Rapper ist? Oder
lassen wir das sein? Stimmt, das haben wir auch schon in der Arbeit, ne? Oh, ich liebe mein Team. Sehr gut. Schöne Grüße an dieser Stelle an Lukas und Bog, die da schon lustigste Diskussionen drüber geführt haben. Ja, das war Backspin Stammtisch. Es hat mir Spaß gemacht, war sehr schön. Heute wieder eine sehr lange Version, aber gewöhnt euch dran, Leute. Bis nächste Woche. Mal gucken, vielleicht müssen wir mal wieder, wollen wir mal Marvin mal wieder einladen oder so? Das war, glaube ich, letzte Woche schon.
Der heilige St. Marvin, der wird auf jeden Fall beim Album des Monats dabei sein. Bald.
Stimmt, das kommt ja auch noch. Voila, es war mir eine Freude. Macht's gut, bis bald. Ciao, Kevin.
Ciao, Nico.